even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Wenn man evangelisch war, noch hat man es noch gut, ja. Also besser treffen können als die, ja. Als die Katholiken.
Ja, ja. Weil ich meine, wobei natürlich in der katholischen Kirche mehr los ist. Ne? So als also homosexueller schöner. Mann oder Jugendlicher findest du natürlich die katholische Kirche doller, weil die Kostüme, da gibt es was zu trinken, da gibt es was zu essen, knien, aufstehen, singen, nach vorne, alle Mann wieder nach hinten. Also da geht so ein Gottesdienst auch schneller um.
Na. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, der in erster Linie dafür gemacht wird, damit ich Spaß habe und all die Menschen treffen kann, die ich treffen will oder die ich so lange nicht mehr getroffen habe, so wie heute. Ich habe heute einen Gast hier, auf den habe ich mich wahnsinnig gefreut. Sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen in den Jahren und jetzt heute haben wir endlich mal die Zeit für ein ruhiges und ausführliches Gespräch. Er ist ein Hans Dampf in allen Gassen, möchte ich sagen, ein Multitalent und ein wahnsinnig charmanter Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Ralf Morgenstern.
Vielen Dank, Nils Buchelberg.
War schon was falsch? Oder ist, du hast doch ausgehört, hättest du schon korrigieren müssen.
Ehrlich? Nein, nein.
Ich bin doch kein Hans Dampf.
Nils, ach so, nein. Aber gegen Hans Dampf habe ich gar nichts. Nils Buchelberg, vielen Dank. Ich muss sagen, Nils Buchelberg Erfahrung. Und weil ich gerade überlegt habe, deswegen, weil ich finde Nils Buchelberg Erfahrung einen sehr schönen Titel. Das wollte ich noch und ich wusste aber nicht, wie ich das jetzt verpacke.
Ja, vielen Jetzt ist Dank. Es raus. Das Besondere an dieser Erfahrung soll sein, dass es unseren Gästen an nichts fehlt, dass sie so gemütlich haben sollen, wie es geht. Du wolltest ein bisschen Cracker haben, die hören wir jetzt gerade schon. Du wolltest ein leckeres Bier haben. Gott sei Dank hatte ich sogar Kölsch im Kühlschrank.
Ah, immer ein bisschen Kölsch. Da bin ich sehr glücklich. Es ist ja ewig her, dass ich das getrunken habe.
Wirklich? In Berlin gibt es auch überall Kölsch.
Ich weiß immer nicht, wo. Ich wohne ja in Charlottenburg, weißt du.
Gerade da gibt es mehrere Kölschkneipen. Ziehen wir beide.
Ach so, obwohl, das stimmt. Ich glaube, der Diener, die haben auch Kölsch.
Ich glaube auch.
Hast recht.
Ziehen wir beide mal um die Häuser, wenn man wieder darf.
Oh ja, natürlich.
Charlottenburg finde ich super, tolle Kneipenkultur.
Ja, der alte Westen eben. Bin ich so nach all den Jahren hin zurück.
Und dann, was wir natürlich auch noch machen, wir wollen, damit es unsere Gäste so gemütlich wie möglich haben, stellen wir mal ein Bild hin eines Vorbilds oder eines Idols oder irgendeiner anderen wichtigen Person. Ich habe bei dir kein Vorbild rausfinden können, nach längerer Recherche.
Ich auch nicht.
Hast du überhaupt ein Vorbild? Gibt's uns jemanden?
Schwierig.
Gibt's einen alten Star oder sowas, wo du sagst, boah, habe ich immer bewundert?
Ja, es gibt Leute, die ich bewundere, das stimmt schon. Aber so ein direktes Vorbild, na gucken, im Laufe des Gesprächs vielleicht. Also ich finde das ja immer schwierig, so ein Vorbild. Ich finde Leute ganz toll, aber ich müsste ehrlich jetzt, wie du ja merkst, überlegen. Ich habe da nichts in der Schublade. Ich weiß es nicht.
Ja, also ich glaube, ich würde jetzt von mir auch nicht sagen können, dass ich so ein direktes Vorbild habe, dass ich jemand habe, dem ich so nacheife oder so. Das habe ich, glaube ich, auch nicht. aber so Menschen, die mich so extrem inspirieren, Künstler, was auch
ja,
immer,
das stimmt.
Wo ich sage, das wow, also das hat wirklich was, oder das hat mich verändert oder das hat was mit mir gemacht oder so, was diese Leute gemacht haben.
Ach, selbst das nicht. Also auf jeden Fall Leute, die mich inspirieren, das stimmt. Ja. Aber dass das als Vorbild, wo ich jetzt sage, oh, ich möchte gerne sein wie Barbara Streisand, das habe ich nicht so.
Barbara Streisand hatte jahrelang den Rekord für den längst gehaltenen Ton in einer Pop-Single.
Ach, guck mal, das ist ja dein Thema.
Ja, bei Woman in Love war das.
Also
da hat sie ja diesen,
war
diesen
der,
ganz langen
doch,
Ton.
Ja, aber der war doch gefaked, oder nicht?
Nee, das hat sie richtig, das hat sie von ganz tief unten rausgeholt.
Hat die live auch
Das hat die live aufgenommen.
Guck mal.
Und der wurde dann gebrochen von Whitney Houston mit I Will Always Love You.
Ach, ehrlich?
Ja. Da war dann
da
Barbara den Rekord los.
Konnte Barbara nichts mehr ändern. Nee. Aber sie hat den Vorsprung, sie lebt noch. Stimmt. Irgendwas
das,
hat sie dann
das kann
doch.
Ihr jetzt wieder keiner nehmen.
So, jetzt ist sie wieder die Königin. Jetzt hat sie wieder die Königin des langen Tons. Ich habe ehrlich, nein, ich habe wirklich, ich war ja auch mal Popstar. Ja. Aber ich habe wirklich nie daran geglaubt, dass die das live so im Studio gesehen haben. Ich dachte, das ist getrickst, weil ich weiß ja, was man da alles machen kann.
Ja, aber da war doch zu der Zeit, war das doch noch gar nicht.
Ach, natürlich. Ah. So lange ist das, na, das Lied ist nicht so lange.
Ja, das war so 84, würde ich
na,
sagen.
Also, da konnte man schon ziemlich, da war ich schon kein Popstar mehr. Also, da konnte man eine ganze Menge schon tricksen. Ja. Da konnte man Töne ziemlich lang ziehen oder eben wiederholen, einen Loop legen. Ja. Das konnte man damals alles machen. Also, so. Frau Streisand. Nein.
Gönnen wir ihr mal diesen weggenommenen Erfolg. Deswegen habe ich ein Bild ausgesucht von Walter Bockmeier. Walter Bockmeier, ja. Das muss man den Leuten vielleicht erklären, die den nicht kennen, den jüngeren Leuten, war ein Theaterregisseur aus Köln und war so eine Art.
Nicht nur Theater, ja. Da
ist
muss man
auch Filme gemacht.
Muss ich. Mal eben in die Bresche springen.
Absolut, ja,
ja
absolut.
Nein, der hat Filmband in Gold, in Silber, naja. In Bronze.
Also ein Schauspieler, Regisseur, Kneipier im Grunde genommen.
Kneipier, Garderober.
Garderober.
So hat er angefangen in der Oper in Köln. Als
stimmt.
Garderober. Mhm. Ja.
Und der war auch so eine Art, wie soll man das sagen, so ein Magnet, so ein
ja,
so
der
ein
konnte,
für,
der hatte ein Händchen dafür, Leute auf die Bühne zu stellen.
Total,
und oder
zusammenzubringen.
Im Film
auch
und zusammenzubringen, das stimmt. Ja. Das ist wahr.
Und hat die Filmdose in Köln gemacht, es war damals legendäre Kneipe mit so einem kleinen Theater dran.
Ist es immer noch, ich kann da immer noch die Leute
stimmt,
hinschicken.
Noch, ne?
Ja, das macht der damalige Geschäftsführer. Der Alex Moll spielt auch da wieder Theater, macht mit einigen Kollegen da diese kleine Bühne unsicher und spielt da in der Tradition von Walter Bockmeier weiter.
Ja, super. Das war immer am Ende der Kiffhäuser Straße, als ich mit 16, 17, komme ja aus Wesseling.
Also und, nein, du kommst wirklich aus, also du bist wirklich Kölner? Naja, Wesseling ist ja so ein
Wesseling ist Bergheim.
Streitpunkt. War das nicht mal Köln?
Das war Köln, bis ich geboren wurde.
Und dann hast du gesagt so, danke.
Nee, dann haben die, das ist lustig, Wesseling war 2 Jahre, hat das zu Köln gehört.
Ja.
Und zwar am Anfang haben die gedacht, oh, ist ja cool. Und dann wurden die eingemeindet. Und dann haben die gemerkt, dass Köln die nur eingemeindet hat, um die Schulden so zu verteilen breitflächig.
Und über
so
eine Million Einwohner zu kommen.
Naja, genau. Und um das irgendwie alles. Und dann haben die Wesseling gesagt, sag mal, ist ja totaler Scheiß. Was für ein schlechter Deal. Und dann sind wir ausgestiegen.
Ja, ich weiß das damals. Das habe ich ja noch mitbekommen. Und ich weiß, dass es, aber warum das dann letztendlich auseinandergegangen ist, das wusste ich bis jetzt noch nicht.
Heute würde man es den Wexit nennen wahrscheinlich.
Genau, heute würde man es den Wexit nennen. Prost Wesseling.
Prost Wesseling.
Sie kommen ohne Köln auch ziemlich gut klar. Und Köln hat aber mittlerweile, glaube ich, doch noch über 1 Million Einwohner, so ein bisschen, aber 1.012.000 oder so. Genau.
Na, auf jeden Fall sind wir dann immer, wenn wir am Wochenende ausgegangen sind, mit der 16 bis zum Barbarossaplatz gefahren. weil die halt in Wesseling fährt und dann immer Kiffhäuser Straße war unsere Ausgehmeile.
Rauf und runter, ja, genau. Klar.
Und da war am Ende bin ich immer über die Filmdose gestolpert.
Genau, quasi. Direkt an der Straßenbahnhaltestelle. Genau. Also du bist erst an der Filmdose vorbei, dann habt ihr euch Mut angetrunken und dann seid ihr zum Schluss, kurz bevor die Bahn zurückfuhr, nochmal eben schnell in die Filmdose rein, wenn ihr reingekommen seid.
Das stimmt.
Wir hatten ja später dann auch nach einigen, also ich habe in der Filmdose berühmte, muss man sagen, berühmte Kneipe, eine berühmte Hetero-Kneipe mit homosexuellen Bedienungen und also nicht nur, da muss ich unseren Kellnern, will ich da, die will ich jetzt nicht heilig, nicht auch, auch noch heilig sprechen.
Auch nicht allen Gästen.
Nein, nein, das stimmt. Nee, das war also erstmal war es eine sehr heterosexuelle Kneipe und das war durch Walter Bockmeier eine Promi, so eine Promi-Kneipe. Ja. Also da sind viele Promis hingegangen und Wally kannte ja auch ganz viele Leute und viele Leute haben dann auch andere Promis mitgebracht. Ja. Und da gab es dann immer die Südkurve, da war man mitten Mang, aber man saß so um die Ecke dann auch einzeln oder man ging ganz hinten durch in den Theatersaal. Da war eine Bühne, die war so groß wie dieser Tisch, also 2,50 Meter mal 1,50 Meter. Da passten 40 Leute rein und da wurde Theater gespielt. Und da habe ich dann auch gekellnert, genau.
Und, aber ich meine, das ist natürlich so ein kleines Theater, das ist ja, das hat ja viele Vorteile. Man kriegt es immer sehr schnell voll.
Hat auch viele Nachteile, weil da kann man nicht schummeln auf der Bühne, weil aber die Leute sehen alles, was du mit deinem Gesicht machst.
Aber das ist ja total aufregend, auf so einer kleinen Bühne in so einem Raum irgendwie zu inszenieren und Stücke zu schreiben und zu machen und so eine Off-Kultur irgendwie da aufregend.
Genau, ich würde mal so sagen, Wally Bockmeier hat ja auch mit dem Theater erst spät angefangen, also 84. Der hat vorher da Filme gezeigt, es waren Soloprogramme. Da sind Leute aufgetreten wie Evelyn Künicke oder auch Manuela, die berühmte Schlagersängerin. Oh. Und es war immer ein super gemischtes Programm. Das war aber nur für Veranstaltungen praktisch. Mhm. Und 84 hat Bockmeier da die Geierwalli inszeniert, weil er für sein Filmprojekt, der wollte das immer verfilmen. Und zwar mit Joy Fleming in der Hauptrolle. Das war also sein Konzept, die Geierwalli zu verfilmen mit Joy Fleming. Nicht mehr und nicht weniger. Und der kriegte dafür kein Geld, weil damals, Anfang der 80er Jahre, hat ja niemand mehr an diesen Stoff geglaubt. Ja. Ne? Da hat niemand Kinoproduzenten und so haben da nicht dran geglaubt, dass man sowas nochmal machen kann. Ja. Und darum hat er das dann inszeniert und hat damals Hella von Sinn, Dirk Bach, Sammy Orfgen und mich gefragt, ob wir da nicht mitmachen wollten. Hella ist dann ausgestiegen und dann blieben Dirk und ich und Sammy blieben übrig. Dann haben wir das eigentlich zusammen geschrieben, also diese Texte und was war, also die Geschichte. Wally hat halt immer da gesessen und gesagt, geht doch mal von rechts nach links. So, jetzt machen wir erstmal ein Lied und dann ziehst du dich um. Und dann haben wir das Ganze so entwickelt, alle zusammen. Und dann haben wir diesen speziellen Dialekt, also so wie sich deutsche Menschen vorstellen, wie die auf Almen sprechen. Ja. Wir haben da ja unsere eigene Sprache praktisch erfunden für diese, so ein Zwischending zwischen extrem bayerisch und extrem österreichisch und haben daraus halt diesen Geierwalli-Stoff verkorkst. Und ich will mal sagen, das war so Future Boulevard, also so Boulevard-Theater wie Millowitsch oder auch
Hohenschau. War ja auch noch ein paar Straßen weiter.
Genau, die Millowitsch war ein paar Straßen weiter. und oder eben wie ohne Sorg, aber so future-mäßig, na, wie sich junge Leute so ein Boulevardtheater vorstellen. Und das haben der Dirk und ich, also Dirk Bach und ich, wir haben alle Rollen gespielt und die Sammy Ofgen hat die Geierwalli gespielt. Na. Dann hat Walli Bockmeier am Anfang immer noch zwei Lieder gejodelt mit Ziehharmonika. Und dann gab's noch eine Magd, die wurde immer ins Darein inszeniert, falls wir mit den Umzügen nicht fertig waren, weil wir hatten viel so Blitzumzüge, so ganz schnell musste man dann wieder raus und dann wieder Umzug und wieder auf die Bühne und so. Das war die Nina Schüli, das war die Mutter von dem, wie heißt er, ein berühmter Filmproduzent. so und so Schüli. Ja. Ein ganz berühmter deutscher Filmproduzent. Ja. Und die machte da immer noch mal, manchmal sang die, manchmal kam die raus und jodelte und das war ganz witzig. So. Und dann wurde das, also wir haben gedacht, vielleicht spielen wir das so zwei Monate. Ja. Und dann explodierte das. Und dann war das immer ausverkauft. Wir hatten teilweise, war das auf 5 Monate ausverkauft. Erstmal waren es ja nur 40 Leute, die da reinpassten. Ja. Die wurden immer mehr gequetscht, weil Walli sagte, ah, da kann man die doch auf die Fensterbank setzen. Und da müssen wir die doch und dann die rein und die erste Reihe. Nee, da kriegen wir doch eine zweite Reihe rein. Und dann hatten die Füße auf der Bühne vorne, weil die überhaupt nicht mehr, und dann die Klamotten im Winter. Und dann kamen die darauf, dass sie eine große Türe, die zu diesem kleinen Theatersaal war, nochmal aufmacht und die Kneipe hinten geschlossen. Ja. Und so gingen dann ungefähr 100 Leute da rein. Wir waren aber trotzdem immer ausverkauft. Ja. Und dann kam eine Deutschlandtournee. Dann waren wir ein Jahr auf Deutschlandtournee. Ach, krass. Und ich glaube, wir haben das ganze Ding 400, ich weiß nicht wie oft, 450, 460 Mal gespielt.
Ja, Wahnsinn.
Ja, so 8 Mal die Woche.
Ja, es war absoluter, also in Köln war das absoluter Kult, da kann ich mich dran erinnern.
Ja.
Hat jeder gesagt, hast schon Geierwalli gesehen.
Ja, also das war auch toll, haben. Aber das war wirklich toll. Und das war in ganz Deutschland so. Also wir haben in München ganz lange gespielt, in Berlin hier und waren noch eingeladen so zum Beiprogramm der Theatertreffen. Ja. Und so, also das war eine tolle Nummer.
Ja. Das war quasi gleich, also wie gesagt, paar Straßen weiter war Milowitsch, dann gab es ja zu der Zeit auch noch, ich hatte da Trude Härte auch ihr Theater. Ne?
Ja, Trude Härte auch noch ihr Theater.
Genau.
Da war nicht mehr lange dann, aber das hatte sie noch.
Gab es noch eine lebendige Theaterszene in Köln?
Auf jeden Fall. Köln war die Stadt in Deutschland mit der größten Privattheaterdichte in Deutschland. Und das war toll. Und außerdem habe ich da sehr, sehr viel gelernt. Also das waren ja neben diesen Auftritten, die ich hatte mit Gina X, also das war die Popgruppe, mit der ich aufgetreten bin. Also 3 LPs gemacht habe damals noch. Und das war eine große, und ich habe ja kein Theater gespielt vorher. Ich habe einen Film gemacht und Fernsehen, WDR-technisch, aber Bühne habe ich da so von der Picke auf gelernt.
Gute Schule.
Bei Bockmeier, ja, und zwar auf dieser kleinen Bühne. Das war natürlich auf der Tournee, da hatten wir schon echte Bühnen dann. Da waren die Häuser auch größer.
Klar.
Und da habe ich auch viel gelernt. Ja, und dann habe ich das 8 Jahre gemacht, von 84 bis 92.
Hast du Filmdose? Filmdose gespielt?
Genau, 3 Stücke. Das war Geierwalli, das war danach Sissi, Beuteljahre einer Kaiserin und Kleopatra, der Fluch der Tempelhuren. Das war die Trilogie, die Walter Bockmeier sich für mich ausgedacht hatte. Beziehungsweise mit mir dann auch produziert hat. Und danach bin ich dann ans Schauspielhaus gegangen und war da im Ensemble in Köln. Da verdanke ich also Günther Krämer, Thorsten Fischer auch nochmal sehr viel.
Ja. Ja, Walter Bockmeier, also wie gesagt, war ja auch all die Jahre in Köln aktiv, hat ja dann auch noch nachher das Scala-Theater gemacht und so, wo er etwas größere Inszenierungen noch gemacht hat. Ich habe ihn auch einmal getroffen oder ein paar Mal in Köln irgendwie über den Weg gelaufen und es gab so eine schöne Anekdote, es gab in Köln damals so eine Kinozeitschrift Choices, die überall so umsonst auslag und die hatten mich mal interviewt in so einem Fragebogen, wo man seinen Lieblingsfilm, welchen Film bist du toll, bla bla. Und da hatte ich unter anderem geschrieben, dass einer meiner großen Lieblingsfilme Pee-wee's Big Adventure sei, mit Pee-wee Herman, den ich wahnsinnig toll fand damals. Und dann hat eines Tages mein Mensch gesagt, Nils, hier ist irgendwie ein Paket für dich von Walter Bockmeier, hol mal ab oder so, keine Ahnung. Und dann so ein riesen Umschlag von Walli und da drin war eine Uhr mit dem Gesicht von Pee-wee Herman.
Nee.
Die man so aufklappen
die
konnte.
Die hast du gekriegt?
Die hat er mir gegeben und hat mir dann einen Brief dazu geschrieben. Ja. Hat gesagt, wie sehr sich gefreut hat, zu sehen, dass noch jemand Pee Wee Herman mag. Das hätte ihn total gefreut. Und diese Uhr hätte er am Tag von Pee Wees Verhaftung in New York gekauft. Und deswegen will er sie mir jetzt schenken. Weil sie bei
also
mir
die Geschichten bei Walter Bockmeier. Ich hatte auch mal ein Autogramm von Prinz für Ralf von Walter Bockmeier.
Aber das ist doch toll, das ist doch toll.
Ja, die Geschichten sind auch schön und am Ende hat er das auch alles ernst gemeint. Das glaube ich auch, war das eine...
er wollte einfach die Leute glücklich machen, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Na, da will ich nicht weiter nachbohren. Die war zu lang, die Pause. Ja. Da darf man nicht nachbohren.
Das wollte er auch. Ja. Nein, er fand dich einfach klasse. Ja. Ich glaube, das war seine Art, dir zu zeigen, dass er dich wirklich toll fand. Ja. Also das war es eher. Ob die Geschichten dahinter, hinter Wallis Geschenke, sind meistens sehr abenteuerlich. Ja. Er hat mir auch mal mein eigenes Geschenk unausgepackt wieder zurückgeschenkt zu Weihnachten und hat es vergessen, dass ich ihm das geschenkt hatte.
Wirklich?
Ja. Ich glaube, das war bezeichnet, weil das richtig, das war 2 Jahre später. Ich hatte ihm das geschenkt und das war noch verpackt. Das war original verpackt. In dem gleichen Weihnachtspapier, in das ich das eingepackt hat. Ja. Er wusste dann nicht mehr, dass er das von mir hat, weil er wusste ja auch nicht, was drin war. Ja. Das habe ich dann gekriegt. Da habe ich mich in der Tat sehr drüber gefreut. Weil es ist ja immer so, dass man Geschenke meistens verschenkt, weil man die auch selber ganz toll
findet.
Soll
man ja auch.
So. Und weil man auch selber sich Sachen kauft und dann sagt, ach nee, das würde ich mir kaufen, aber das möchte ich auch gerne, dass das jemand hat, den ich sehr mag und so. So, also das. Nein, aber ich glaube, das war einfach eine Art, dir zu sagen, dass er dich ganz toll fand. Ja. Das war bei Walli so, weil das konnte der nicht. Der konnte nicht sagen, ich finde dich ganz toll, du machst das ganz toll oder finde es toll, da kriegte man dann ominöse Geschenke.
Okay, verstehe.
So, ja.
Aber also, hat mich sehr gefreut.
Ja, glaube ich.
Sehr beeindruckt.
Hast du die Uhr?
Ich habe die leider nicht mehr. Die ist bei irgendeinem Umzug verloren gegangen.
Ja, Pee Wee Herman, das war damals eine Riesengeschichte, ne?
Ja.
Dass der da...
Ja, der wurde erwischt, wie er sich im Pornokino einen runtergeholt hat. Mhm. Und wo ich dann sage, okay, Leute, was machen wir sonst bitte im Pornokino?
Also, das echt aber in Amerika, ich meine, da wurde auch George Michael erwischt. Der konnte das irgendwie noch mal ein bisschen ummünzen in eine Karriere. Zum Glück hatte George Michael ja noch eine Karriere außerhalb von Amerika. Ja. Und aber wirklich was genützt hatte dem auch nicht.
Nee, das stimmt.
So.
Springen wir kurz in die Zeit vor der Filmdose. Du hast es ja jetzt auch schon, du hast ja schon erwähnt. Da warst du eine Zeit lang Popstar mit der Band Gina X oder Gina X Performance.
Genau.
Drei Alben habt ihr gemacht. Mhm. Und ich habe mir die jetzt mal angehört. Die sind echt total geil. Voll die geilen
Danke.
Platten. So ein bisschen New Wave-ig, aber es hat auch sowas, ja, ich meine, das Performance steckt ja auch schon im Namen, so dieses Performance-artiger Sound irgendwie teilweise. Also gerade das erste Album, das auch noch so ein bisschen so Kraftwerk-Synthesizer atmet und so, finde ich, wirkt quasi am kunstvollst gedachten. Sozusagen.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Und dann hat man so beim anderen hat man mehr versucht, Songs zu schreiben, so richtige Songs.
Ja, das
zu schreiben.
Zweite ist so ein bisschen überproduziert, ne? Ja. Und das dritte fand ich dann wieder ganz gut. Da hätte man
ich
was.
Ich bin auch zweite Super. Am zweiten ist ja dein großer, dein zentraler Song, was ich habe sogar aufgeschrieben, der Weekend Twist.
Ach so, ja, ja. Auch. Abgesehen davon, dass ich ansonsten viel Background gesungen habe da drin, bekam ich da nochmal eine größere Textstelle. Ja, ja. Das stimmt. Das,
was war das denn? Wie muss man sich denn diese Band überhaupt vorstellen? Ihr hattet ja auch große Produzenten, Birth Control und so.
Ja, Zeus Behält war ja der Produzent. Der hat jetzt auch nach all den Jahren, es gibt einen Holger Tschucker-Preis, also Holger Tschucker, den ich ja kennengelernt habe, der letztes Jahr gestorben ist.
Genau, von Can, das
von
Can.
Genau, von Can, berühmter, ganz toller Musiker, den ich persönlich sehr mochte. Ich bin sehr gut mit dem klargekommen, habe dann auch erst später erfahren, dass seine Frau gestorben ist, die ich auch kannte. Ja. Und Holger Tschucker ist ein begnadeter Musiker, ein völlig, der ist Musik.
Ja, so total besessen.
Total besessen, ja. Genau. Der ist total besessen oder war total besessen von Musik. Und da hat die Stadt Köln einen Preis ausgelobt und den hat Zeus Behält bekommen für dieses Projekt Gina X Performance.
Ach, wirklich?
Ja.
Das ist ja cool.
Ich war eingeladen von Frau Reker, der Oberbürgermeisterin von Köln, zu der Preisverleihung im Gloria. Ich konnte nicht, stand leider auf der Bühne oder ich hatte Proben. Und wahrscheinlich hatte ich Probe, weil Bühne war ja nicht, war ja Lockdown. Ich glaube, im Oktober war das, oder? Ja. War das schon November? Und da hatte ich Proben, entweder in Köln oder ich war noch in Braunschweig. Und da wäre ich gerne hin.
Na klar.
Aber
wie bist du denn zu der Band damals? Du bist ja der Liebe wegen nach Köln, irgendwie im zarten Alter.
Das ist so schön in Wikipedia. Ja, das hast du gelesen. Im
zarten Alter von 20?
Ja, so ungefähr. Weiß ich nicht mehr, muss ich auch nachrechnen, ist schon so lange her. mein damaliger Freund, oder war es da schon mein Ex-Freund? Ich glaube, da war es schon mein Ex-Freund. Was die bei Wikipedia so schön schreiben. Ich finde den Text ja auch etwas, aber das hat auch ein homosexueller Mann geschrieben, irgendein Autor eines berühmten Buches, hat diese sehr lange Geschichte über mich da geschrieben. Und wir haben irgendwie, das muss ich nochmal eben kurz einfügen, wenigstens mal diese ganzen Daten und so gecheckt. Also bei Wikipedia ist alles so, dass ich da auch eingetragen bin und auch mein Büro eingetragen als Mitautor, so dass wenigstens die Daten mal stimmen. Da stimmten ja auch die Daten nicht, dann hat er das gemacht und so. Also dann die Sachen von den Daten her ist da alles in Ordnung. Okay. Dass ich jetzt wegen der Liebe zu einem Mann nach Köln gezogen bin, stimmt zufällig, aber ich weiß nicht, was man da, ob das bei Wikipedia stehen muss. Aber gut, so ist das. Hat mein Ex-Freund hat da Texte und Konzepte für geschrieben mit Zeus Behält, der damals mit seiner Freundin Claudia Simler, die sich Gina Kikoin genannt hat, und daraus wurde dann Gina X Performance. Und das war die Idee damals, war so ein Konstrukt zu machen wie zum Beispiel Boni M. Da gab es drei Frauen mit einem Tänzer. Und bei uns waren es halt drei Männer mit einer Sängerin. Und dann haben die dieses Konzept und haben mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen will. Und da habe ich ja gesagt. Und ja, dann haben wir diese ganzen Konzepte erarbeitet. Die Lieder hat der Zeus mit der Gina geschrieben. Und die haben das auch produziert und wir haben die ganze Performance dazu gesteuert und haben Background gesungen. Jedenfalls beim ersten Album war ich das. Dann kam mein Freund Hinrich Sickenberger dazu. Der hat dann mit mir zusammen noch Background gesungen. Und mein Ex-Freund damals ist da ausgestiegen und da waren wir also immer zu dritt. Also da kam der Hinrich Sickenberger dazu und der Reinhard Blank ist da ausgestiegen dann mit dem Uwe Turek. Und das war sehr erfolgreich, in Österreich vor allen Dingen und auch in Kanada. Und wir haben da... Der Zeus hat da wirklich eine super Nummer eigentlich produziert, muss ich wirklich auch sagen. Ja. Das war sehr schön. Scheiterte daran, dass also seine Freundin, die Gina, nicht auf die Bühne wollte. Und,
schlecht.
Ja, das war sehr schlecht. Und wir wollten halt nicht nur Studioproduzenten, also ein Studioprodukt machen, sondern wir wollten das auch, also es gab auch die ganzen Konzepte für die Bühne haben wir ja gemacht. Also wir haben das alles mit einer Band eingespielt und haben dann für die Auftritte auch, hat Zeus damals so einen Mix gemacht, so einen Bühnenmix mit Live-Musikern und natürlich diese ganzen Synthesizer und so vom Band. Das hörte sich alles sehr gut an. Da habe ich die erste Bühne meines Lebens praktisch war die Wiener Stadthalle. 16.000 Zuschauer. Ja. Wird jetzt abgerissen. In Jahren in Wien, aber ich habe gesagt.
Aber bestimmt eine Plakette für dich.
Mach
irgendwo
das
hingemacht.
Mal, weil ich bin da eh lange nicht aufgetreten, kann man es auch abreißen. So. Das war eine tolle Sache. Und wir haben uns dann eigentlich auseinander dividiert, weil die Gina nicht auftreten wollte. Die hatte zu viel Angst, zu viel Respekt. Ja. Die wollte das nicht weitermachen mit Live-Konzerten, weil wir waren mal angedacht als Vorgruppe für Queen, für Deutschland-Tournee. Ja. Und das wollte sie nicht.
Ah, das ist aber ärgerlich.
Ja, das ist sehr ärgerlich. Da hat sie nicht den Mut gehabt. Da hat sie damals nicht den Mut gefunden. Und dann ging das Ganze so den Bach runter, weil es gab dann eben nur Studioproduktionen. Ne? Und dann haben wir auch gesagt, was sollen wir hier? Wir sind eigentlich dafür da, dass wir diese Auftritte live machen. Da haben wir jetzt 3 Jahre für geübt. Ja. Und jetzt wollen wir das auch machen.
Du standst ja auch, ich habe mir die Artworks mal von den Alben angeguckt. Du standst ja dann hinten auch immer drauf als Performer. Das war dann immer so komisch unterteilt auf den Alben. Irgendwie Gina, dann noch irgendwer und dann stand der Block Performer, wo du dann immer mit drin standst, irgendwie so.
Auf der ersten stand dann, this music will be performed by. So. Aber das Album war fertig. Sehr geheimnisvoll. Das Album war fertig und da hatten die, da gab's unsere Fotos. Die hat damals noch Dieter Eickelpott gemacht in Düsseldorf. Das war großartig. Und, das war schon, da hätten wir drauf kommen können, was das bedeutet, dass Gina niemals vorhatte, damit vor ein Publikum zu treten und mit uns einfach nur gearbeitet hat. Also wir haben diese Choreografien, Umzüge, Kostüme und so, was wir da alles reingesteckt haben, unsere ganze Arbeit da reingesteckt, unsere ganze Kreativität reingesteckt haben, immerhin, wir haben in Discos gespielt, als Promo und immerhin in Wien in der Stadthalle. Also es war schon ein bisschen live. Wien war 82 in der Stadthalle und da hatten wir auch nochmal Auftritte in so einer riesen Disco. Und danach hatte Claudia dann gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. So, dann haben wir uns noch ein bisschen gestritten, haben gesagt, ach, das ist doch Quatsch und so. Aber immerhin habe ich Freddie Mercury ja später kennengelernt. Von daher, das ist mir nicht flöten gegangen.
Sehr gut, dann ist das ja ausgeglichen gewesen.
Ja.
Nur damit auch so für die ZuhörerInnen, damit das nicht irgendwie falsch verstanden wird. Das war, ihr wart ja auch ein Major-Signing, ihr wart ja bei der EMI, glaube ich.
Ja, da gibt's auch eine schöne Geschichte noch mit Erwin Bach, der ja berühmt geworden ist durch sehr, sehr viele tolle Produktionen, damals EMI Elektrola in Köln, aber natürlich
Mavic war das, glaube ich, noch, ne?
Noch am Mavic, ja. Genau. Natürlich die Welt berühmt ist er geworden durch seine Ehe mit Tina Turner. Und das war sehr schön, wir waren da mal und dann, der war damals unser Chef, also Erwin Bach hat sich da auch drum gekümmert und hat dem Zeus dann irgendwie aus so einem Schuhkarton unterm Schreibtisch Kohle in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, hier, mach mal. Das war eine tolle Zeit. Das war wirklich eine tolle Zeit. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Und dann sind wir losgestiegen und haben gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Und dann hatten wir ich weiß gar nicht, war die erste LP noch auf, war die schon auf dem Kristall-Label von der EMI und das Kristall-Label gehörte Peter Orloff.
Ah ja. Du genau. Allein kannst mich verstehen.
Genau. Und ja, das war da in Köln, 70er, 80er war eine richtig coole Zeit. Das kann man sich nicht vorstellen. Nicht mehr vorstellen, ja. Dass es war. Also da war Köln nur echt Weltstadt.
Ja. Auch was die Plattenfirmen für eine Kohle hatten auch damals, war abartig.
Naja, die haben sie heute am Ende auch noch, die sind aber anders verteilt.
Ja, ja.
Also da funktioniert das ja auch so nicht mehr. Damals hat man natürlich Platten verkauft und dann ist man, das war natürlich bei Saturn, damals war Saturn noch Saturn, das gehörte der Familie Waffenschmidt.
Saturn Hansa.
Ja. Genau, und Hansaring. Und das war das Plattengeschäft, da wurden Karrieren gemacht oder zerstört von den damaligen zwei Abteilungsleiterinnen der Schallplattenabteilung. Ja. Und da habe ich gejobbt. Ah, ja. Da habe ich nachher, als
du
wir uns getrennt
gejobbt.
Ich habe im Saturn gejobbt. Und zwar war das, als wir uns getrennt haben, gab es da einen Studiomusiker, der hat bei Saturn gearbeitet und hat aber im Studio, wo wir aufgenommen haben in Köln, abgemischt und so. Heinz Trever, wie komme ich da jetzt drauf?
Du bist auch wirklich ein Namenslexikon, muss ich sagen. Das ist
mal,
wirklich der Hammer.
ganz witzig. Und der arbeitet noch und dann habe ich gesagt, boah, ey Heinz, und was mache ich jetzt? Jetzt ist irgendwie... Und er sagt, komm doch zu Saturn. Dann sag ich, wie zu Saturn? Und dann sagt er, ja, ich arbeite da ja auch noch in der HiFi-Abteilung, stell ich dich an. Geh mal zum Abteilungsleiter, sagst du, kommst von mir. Ja. Und dann habe ich da erst in der HiFi-Abteilung gejobbt und bin dann aber in die Schallplattenabteilung.
Und jetzt die zentrale Frage für jeden, der den Saturn in Köln aus den 80ern kennt. War da schon der Engländer da?
Der Engländer als Verkäufer?
Ja, es gab nachher im Saturn den legendären Engländer an der Plattentheke, dem man jedes Lied vorsummen konnte.
Ach so, und der war da schon da. Ja. Dessen Name fällt mir jetzt nicht ein.
Der war eine absolute Legende
das
in diesem
stimmt.
Laden.
Der war an der Info. Ja, der saß an dieser Infobox.
An dieser Vorhörtheke quasi.
Ich weiß es auch genau, aber ich komme im Moment vielleicht, komme auf den Namen nicht. Ja, ja. Aber ich habe dann in der Importabteilung gearbeitet, oben bei Helga, guck mal. Helga. Frau Lekock und Frau Helga. Und das war wirklich, die hatten eine unglaubliche Macht da.
Ja.
Wirklich. Die hatten eine wirklich, da kamen die ganzen Künstler, kamen Klinken putzen. Die saßen da im Büro. Das war komplett zu mit Autogrammkarten, Bildern, goldenen Schallplatten und so weiter. Und Helga Mayer, natürlich.
Ja, natürlich.
Und Frau Lekock. Die haben Karrieren da gemacht.
Die haben da so Daumen hoch und Daumen runter.
Die haben gesagt, verkauft sich nicht, tschüss.
Ach, das ist ja krass.
Ja. Und das hieß was, wenn du bei Saturn in Köln nicht im Sortiment warst, dann hattest du verschissen. Wirklich. Ja. Und die kamen da und dann gab's am Weihnachten kriegten die Geschenke und das war eine tolle Zeit. Das war wirklich, und da hatte ich damals, gab's doch noch Pur fingen da an, ne? Ja. Und der Engler hatte so eine pinkfarbene Locke hier so runter. Ja. Die fand ich so schick, dann habe ich mir das auch gemacht. Hab ich mir da auch eine so eine Haarlocke, die war pink gefärbt. Ich hatte ja wie du auch, nur als wir uns kennenlernen, hatte ich ja schon keine Haare mehr. Ja. Vom Färben, aber guck mal, das kommt nicht vom Färben, weil ich sag Ihnen, meine lieben Zuhörer, Nils Bogenberg hat echte Haare auf dem Kopf.
Immer noch volles Haar, ja. Immer noch volles Haar.
Du hattest ja auch die bunten Haare. Das hatte ich natürlich auch eine Zeit vorher schon. Aber, und die hat, Frau Lekock hat mir die abgeschnitten. Die hat gesagt, komm mal her. Dann hat die eine Schere schon mal gesagt, so. Da kann ich ja keinem Vertreter, die von der Plattenfirma, die kommen hier hin, du hast da diese blöde Englerlocke, das geht gar nicht. Also. So ging so, das da.
Frau Lekock ist auch ein guter Name, Lekock, finde ich.
Ja, die war mit dem Engländer verheiratet.
Strenger, guter, strenger Name.
Ja.
Ja, dann, aber das ist ja so krass, weil das ja da, ich meine, an dem Zeitpunkt, wo du im Saturn warst, warst du jetzt 25 oder muss ja irgendwie so das Alter gewesen sein, zwischen 25
ja,
und 30 oder so.
Meine Tochter war noch nicht geboren.
Ja. Das ist ja, das ist war, ja.
Nee, warte mal. Na, vielleicht war ich 26.
Ja. Aber das war Wahnsinn, dass du bist, also an dem Zeitpunkt dann schon so viel, auf und ab erlebt hast. Also
ja, das stimmt. Aber das war natürlich eine tolle Zeit. Als Popstar war nichts mehr und dann war ich Verkäufer bei Saturn und habe meine eigenen Schallplatten verkauft. Ja. Das war super. Da hatte ich noch ein bisschen, dass das eingekauft wurde. Und das fand, natürlich fanden die Meier und die Legok fanden das natürlich auch cool, dass ich dann da gearbeitet habe. Ja. Ne? Ja. Und 84 kam dann, also 83 habe ich meinen ersten Spielfilm gedreht und da ist auch meine Tochter geboren und ich glaube bis 82 habe ich bei Saturn gejobbt, 3 Jahre ja. oder so. Ja. Aber das war natürlich, also in der Schallplattenabteilung, das war schon, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, was da, dass das wirklich, ja, das hatte was, das war einfach so kreativ und da ist so viel passiert und da waren, und zwar viele andere Popstar oder andere Sänger, die haben mich darum beneidet, dass ich da als Verkäufer gearbeitet habe, wirklich, die nichts mehr hatten, wo Karrieren wirklich zu Ende waren und da kam auch nichts mehr und das war wirklich super und da habe ich natürlich auch richtig viele Leute kennengelernt. Und auch gesehen, wie bodenständig dieses Business im Grunde genommen ist, na, dass da nicht viel mit roter Teppich und Glamour und Glamour und alles ist, sondern dass da richtig viel Arbeit hintersteckt und dass es alles auch natürlich diese ganzen, was damals, es gab ja unglaublich viel Studioproduktionen, wo Kollegen eben niemals gesungen haben und also diese ganzen Frank Farian Produktionen zum Beispiel, das war ja nicht nur Frank Farian, Giorgio Moroder hat sowas ja auch gemacht, der hatte halt Glück, dass er mit Donna Summer, die ich auch noch kannte, aus München, die eigentlich ja Donna Sommer hieß, Donna Gaines, damals gab es einen Schlagersänger, der hieß Helmut Sommer, den hat die geheiratet und so kamen die zu ihrem Namen. Da ist natürlich auch viel passiert und auch viel verbrannt an Karrieren, klar. Ja. Und das war mir relativ früh, nun ist man mit 25 ja nicht mehr so jung, da begreift man ja schon einiges. Ja. Als ich anfing mit Gina X, da war es ja noch was anderes, da dachte ich auch so, jetzt ist alles gut. Ja. Und wir haben ja auch gar nicht gemerkt, dass wir keine Kohle haben. Wir waren in Österreich, haben in den teuersten Hotels, wir hatten jeder unseren eigenen Fahrer und du merkst das ja überhaupt gar nicht, dass auf deinem Konto gar nichts passiert, sondern dass das alles nur, so du kriegst ja alles vorne und hinten reingestopft, das ist ja auch von den Produzenten und so auch so gewollt, die halt ein bisschen mehr für sich überhaben, bis so ein Ding mal richtig abgeht. Ja. Und das hatte ich dadurch natürlich auch ziemlich schnell begriffen.
Ja, das, da ist, das stimmt, da ist sehr viel dran, dass man das, wenn man drinsteckt und so jung ist, man überhaupt nicht realisiert, man wirklich denkt, also ich habe ja auch mit 17 damals angefangen und ich habe auch gedacht, es geht einfach jetzt immer so weiter.
Ja.
Und das bleibt jetzt erstmal so. Ich hab zuletzt ein altes Interview von mir gefunden, wo ich irgendwie 18 war, wo ich auf irgendeine Frage geantwortet habe, ja, ich glaube, dass Viva meine Beerdigung überträgt.
Ja, nun, jetzt hast du dann die Beerdigung von Viva miterlebt. Ist aber so, ja auch keine schlechte Wendung.
Naja, das stimmt.
Na, außerdem ist aus euch allen ja auch richtig was geworden, muss man ja echt sagen.
Ja.
Also das ist ja wirklich toll, also so. Und das finde ich ja auch schön. Und das ist natürlich jetzt, heutzutage würden wir natürlich alle bei diesen Casting-Agenturen vorsprechen, vorsingen. Das gab's ja auch nicht damals. Ja. Ich finde das ja auch gar nicht so schlecht. Das Schlimme ist nur, dass ja, man muss relativ schnell begreifen, dass das nicht alles ist. Das hilft.
Ja, ich bin auch, also ich muss ja ehrlich sagen, ich denke so oft, wie glücklich ich bin, dass es zu meiner Zeit irgendwie noch kein YouTube gab oder so, weil ich hätte es auch so gemacht und das wäre, glaube ich, nicht zu meinem Besten gewesen, was ich da alles gemacht hätte. Deswegen bin ich eigentlich so ganz froh, dass ich noch in der Zeit sozusagen Medien machen konnte, wo einfach noch nicht Schritt und Tritt überall zu sehen war, so, dass ich damit so anfangen konnte damals.
Ja, das stimmt. Wobei Köln, also ich habe ja angefangen in Köln praktisch, aber Köln ist ja so winzig und da wurde auch Schritt und Tritt immer. Du konntest ja nirgendwo hingehen, wo niemand war, der in dem Business arbeitete.
Ja.
Und das ging ja bis in die 80er, bis in die 90er eigentlich.
Ja.
Und das war so eine Sache, mein Freund Dirk Bach und ich kenne den Dirk, habe den Dirk ja kennengelernt, da war der 15. Und das hat uns so viel, natürlich auch durch die Karriere, die wir gemacht haben, war das immer möglich, aber wir haben immer Orte gesucht, wo wir flüchten konnten, wo wir hingeflüchtet sind sozusagen, also aus diesem Köln-Moloch, diesem künstlerischen Moloch, wo jeder jedem auf die Hand guckte, aber auch jeder irgendwo mitmischte. Und um dem mal zu entfliehen und mal in Ruhe einen Kasten Bier zu trinken, ohne dass jemand dabei war. Und sagte, oh Gott, die saufen.
Ich bin früher immer so, das war Anfang der 90er ging das noch, da bin ich immer ins Kleinköln gegangen. Da war wirklich niemand aus den Medien oder niemand, der sich für modern hielt.
Aber ich. Ich war da auch
Wir
viel.
Alle, die sich versteckt haben, sind alle ins Kleinköln. Ich war sogar mal eine Zeit lang im Sparverein vom Kleinköln.
Nein, ja, das habe ich mich nicht getraut. Aber ich war nie in einem Sparverein, weil ich ja dann auch noch mal ein bisschen älter bin als du. Die 20 Jahre Unterschied. Ja. Weil ich kriege alles, wo Verein hintersteht, krümmen sich mir die Nackenhaare.
Das verstehe ich.
Da kriege ich, komme ja bin aus dem Ruhrpott, also aus Mülheim Ruhr, da war alles, was du machtest, vor deiner Haustür, war sofort Verein.
Ja, ja.
Es gab auch nichts. Ja. Es gab auch nichts. Wenn du irgendwas machen wolltest, überhaupt, außer Schule oder Ausbildung, musstest du in einen Verein.
Ja.
Und ich habe das gehasst.
Aber warst du denn in irgendeinem Verein Kind oder so?
Damals Fußball schon nicht. So. Also ja, ich musste in die Kirche.
Ja, okay.
Aber das ist ja auch ein Verein.
Art Verein.
Ja, ist eine Art Verein. Also so. Und da musste ich bis zur Konfirmation und dann bin ich da weg.
Aber Konfirmation war doch cool, hat man Geld bekommen.
Ja, ich fand das schon furchtbar. Ich fand das so in diesem Konfirmationsunterricht da, das war schon die Hölle. Und eigentlich war der damalige Pfarrer ganz nett, muss ich sagen. Wirklich.
Ja, da ist man, wenn man evangelisch war, noch hat man es noch gut, also besser treffen können als die Katholiken.
Ja. Ja, weil wobei natürlich in der katholischen Kirche mehr los ist, ne? So als homosexueller Mann oder Jugendlicher findest du natürlich die katholische Kirche doller, weil die Kostüme, da gibt es was zu trinken, da gibt es was zu essen, knien, aufstehen, singen, nach vorne, alle Mann wieder nach hinten. Also da geht so ein Gottesdienst auch schneller um und bei den Evangelien sitzt du ja auf diesen harten Bänken.
Die sehen ja auch schon so scheiße aus, die Kirchen.
Und die sehen ziemlich scheiße aus. Ja, genau. Und dann muss ich da zwischendurch ja noch eben so ein zionistische Religion und sowas alles mit absolvieren, aber da die sind ja nicht so hart, also da wird ja nicht getauft und diese ganzen Sachen gibt's da ja zum Glück nicht und das ist auch freiwillig, aber ich musste wegen der Familie, also was denken die anderen, musste ich diese evangelische Ausbildung bis zur Konfirmation musste ich machen und dann war Schluss. Und Verein ist, also wenn ich diese Spardinger schon sehe, selbst in Kleinköln, was ja wirklich sehr unprätentiöses Geschäft war. Nein, das habe ich mich immer geweigert.
Ich bin da irgendwann auch, ich war auch irgendwann kein Mitglied mehr, weil ich einfach zu selten was reingeworfen habe in meine Spardose.
Achso, und dann wirst du rausgeworfen?
Dann wird die an jemand weitergegeben, der da regelmäßig reinwirft sozusagen. Immer so ein Heiermann muss man immer reinwerfen.
Ja.
Und ich habe das einfach ganz oft vergessen. Da
aber wie cool, das finde ich natürlich auch.
Ich war halt extrem in Rita verliebt, das war so eine Bedienung in Kleinköln.
Ich glaube, die kenne ich auch noch.
Die hat sich immer sehr für mich verantwortlich gefühlt und hat mich sehr gemocht und ich habe Rita auch wahnsinnig gemocht, so bei der habe ich mich immer total wohl gefühlt und dann auch Willi natürlich und so.
Ja, Gott hat sie selig, aber.
Na, das stimmt. Ich war mal auf Willis Geburtstag eingeladen.
Nein!
Ja, im Kleinköln, geschlossene Gesellschaft.
Echt geschafft.
Dann war ich mit Freunden, da und dann hat Willi natürlich eine Stripperin bekommen und die kamen dann und die hat das super gemacht.
Mhm.
Aber die war auch schon im besten Alter. Also so, wo man in Strip-Läden kein Engagement mehr kriegt. Ja, ja.
Oder haben wir das nur gedacht? Nein,
wir haben dann so ein bisschen gekichert und dann kam Rita zu uns und hat gesagt, Nils, hört auf zu lachen, die macht das seit 30 Jahren. Ich so, ja, so sieht die auch aus, Rita.
Ja, 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 aber Stripperinnen sahen damals, also ich kenne keine Stripperinnen, die so 18, 19 waren.
Also habe ich schon mal in Strip-Clubs gesehen, aber meistens
sind die
älter.
Waren die Stripperinnen ja alles Kerle. Das war wirklich toll. Da waren wir, ich habe ja viel auf der Reeperbahn gearbeitet, damals noch für Schmidt und Tivoli, ja. Und habe auch da gewohnt. Und da sind wir natürlich gerne noch da runter in diese ganzen, wie Salambo. Ja. Irgendwann waren wir da mal eingeladen. Und da sind wir alle Mann in Salambo, also diese ganze Bockmeier-Truppe. Ja. Wurden da auch reingeführt und so. Und da saßen wir da und weil wir trafen die Kolleginnen auch morgens immer beim Frühstück oder mittags beim Frühstücken gegenüber, gab es so eine berühmte Frühstücksbude. Da saßen die ganzen Kolleginnen und Kollegen und ja. Da sind wir natürlich auch hin und so. Und die haben da gesagt, ey, müssen wir rüberkommen und so, Salambo, wir drehen morgen alle auf. Und ja, und dann kommen wir da hin und wir mussten wirklich so lachen. Da war die einzige Frau, war die mit der beleuchteten Colaflasche in der Muschi. Das andere waren alles Kerle. Das waren alles, also natürlich diese Muskeljungs und die anderen, die Stripperinnen und Tänzerinnen, das waren alles Kerle, alle so Thai und so. Das war schon bemerkenswert.
Kurios. Ja. Das hätte ich auch gern gesehen. Wo wir schon mal so in deinen Ausgehzeiten in jungen Jahren sind, ich habe so eine schöne Geschichte von dir gehört, in einem Club in Essen, im CD, glaube ich,
ja.
Wo du den großen Meistermimen, großen deutschen Meistermimen Helmut Berger kennengelernt hast.
Stimmt. Wo hast du das denn? Habe ich das, ja.
Hast du irgendwann erzählt?
Habe ich irgendwann mal erzählt, genau. Ja, ich war mal mit Helmut Berger. Da sah der aber wirklich noch super aus. Wir haben uns irgendwann mal jetzt als diese ganze Dschungelsache war, da bin ich mal vom Böbecker auf die Printenparty im Wartesaal in Köln. Ja. Da war ich ein paar Mal. Da war ja wirklich immer Gott und Pott. Also da waren Hollywood-Stars und
ja, diese Keks.
Genau.
Da,
von dem
aus Aachen.
Genau. Die Printen. Wie heißt der? Lamberts.
Lamberts, genau. Lamberts.
Ja. Der ja sehr nett ist.
Ja.
Und da habe ich Heli genannt, ja. Helmut Berger, wiedergesehen und der war aber schon wieder so besoffen und konnte nicht mehr sprechen, hat mich aber erkannt.
Ach.
Ja, das war sehr schön. Das war ein tolles, weil der stand dann vor mir und guckte dann plötzlich so und dazwischen lagen, ich weiß nicht wie viele Jahre, ja. Jahrzehnte natürlich auch. Ja, das war in Essen, da sind wir immer gerne hin von Mühlheim, damals wohnte ich ja noch in Mühlheim. Ausgegangen, das war eine coole Disco, ja. Eine schwule, coole Disco.
Und die hieß CD, oder?
Ja, CD, Club okay. CD, C.D.
Cooler Name.
Was das? Ich hab's nie rausbekommen. Und Helmut Berger, die drehten damals in Essen und Umgebung einen Film.
Ja.
Und der fällt mir jetzt nicht ein. Es war so ein Gangsterfilm aus den 20er Jahren, irgendwie ein Gangsterpärchen. Da drehte auch ein Kollege mit vom Schauspielhaus, den ich dann nachher kennengelernt habe in Köln am Schauspielhaus. Und da lernte ich Helmut Berger kennen. Und damals hatte ich eben auch noch diese bunten Haare und so. Und ich war Punky und Helmut war Heli. So war's. Und dann war es irgendwie, als wir dann aus so einem Hotel mal nachts rausflogen, war mir das zu anstrengend. Dieses Künstlerleben. So, und da dachte ich, ach du Scheiße. Und naja, der hat ja eine super Karriere gemacht, Österreicher, Eltern hatten ein Hotel und der wurde von Visconti entdeckt für privat und für Film Und Visconti hat mit dem einfach tolle Sachen gemacht.
Der war aber auch schön.
Ja, der war Lecco richtig mio. Schön. Ja, ja. Also was man wirklich so schön nennt, das war der.
Na. Naja.
Also und abgesehen davon waren die Filme natürlich mit Visconti auch schön. Ja. Also ja. Der Ludwig-Film ist wunderschön und nie wieder getoppt. Dann natürlich auch noch mit Romy Schneider.
Ja.
Das war wirklich toll. Und dann ist Visconti gestorben und dann ging es dem schlecht, weil die Familie, der hat ja keine Kohle gekriegt. Der hat ja für die Filme auch schon wenig bekommen, weil die haben halt zusammen gewohnt. Und überall, Helmut Berger wurde ja, der war ja immer dabei und lebte natürlich mit Personal. Visconti ist eine der berühmtesten Adelsfamilien Italien.
Ja.
Und dann durfte natürlich ein schwuler Sohn nicht drin vorkommen, klar.
Ja.
Das geht in Italien ja überhaupt nicht. Und dann haben die den auch sofort aus der Wohnung rausgeschmissen, als Visconti tot war. Und Visconti hat dem auch nichts vererbt.
Ja.
Und der stand von einem Tag auf den anderen auf der Straße.
Na, Wahnsinn.
Und dann, das hat der nicht mehr
verkraftet.
Dann natürlich auch diese menschliche Verlust nicht.
Mhm.
Und ich meine, Visconti war ja auch kein, der hat ja auch dann ein Verhältnis mit Alain Delon gehabt und es waren ja immer mehrere Männer gleichzeitig, aber ja. Aber das war halt, Helmut Berger war immer dabei, wurde verpflichtet und spielte in den Filmen mit und die wohnten zusammen oder zumindest durfte der dann immer da sein, wenn Visconti woanders war. Und das war nicht die Frage, aber als der tot war, da ging es der Heli schlecht. Also nicht nur psychisch, sondern vor allen Dingen finanziell, weil der hatte nichts, der hat natürlich auch für nichts vorgesorgt. So, der hat ja im Leben nie dran gedacht. Ja, und dann ging's stetig runter. Dann konnte der das nie auffangen und war komplett verloren, also so menschlich verloren.
Ja. Aber dann hat der junge Ralf ihn sich im CD geschnappt.
Dann habe ich mir den im CD geschnappt. Nein, eigentlich hat der mich geschnappt. Also wirklich, weil ich habe erst gedacht, ach, Helmut Berger hier. Was soll das? Und so. Und dann ging das immer so, wenn die vom Drehen kamen, haben wir uns da auch getroffen. Mit Evelyn Kraft. Die spielte die weibliche Hauptrolle. Auch eine tragische Kollegin.
Ja.
Und dann war das nachts mit den Drogen und mit dem Alkohol war das sehr anstrengend. Damals habe ich noch überhaupt keine Drogen genommen.
Ja.
So. Also da war mir das auch völlig, fremd,
ja.
diese Auswüchse und dieses gekränkte Ego und dieses kaputte Ego, was dann einfach auch rauskam, weil er hat ja dann auch nur noch geschrien und hat nur noch rumgeschrien und alle waren Arschlöcher und da kam das alles dann auch raus. Das war sehr anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Da konntest du den auch nur noch irgendwo einschließen und sagen, so jetzt ist Schluss. Und der hat keine Entziehungskur und so durchgestanden. Aber wahrscheinlich hat den auch niemand dahin geführt.
Ne? Ja, wahrscheinlich. Hatte eigentlich gar kein Ziel im Grunde genommen.
Nee, der hatte kein Ziel, der war Weltstar, hatte kein Ziel und ist dann dran zugrunde gegangen.
Ja.
Das ist schon, und ich war viel zu jung, ich konnte das gar nicht, konnte das nicht tragen.
Ja.
Also, und da war der auch nicht zu bereit. Also, das war auch dieses ganze Kartenhaus, was um den war, das ist ja alles eingestürzt und da hat ja auch nichts funktioniert mehr. Mhm.
Ja. Traurig.
Ja, und ist auch gar nicht so ein schlechter Schauspieler.
Ja,
also ich finde zum Beispiel den Yves Saint Laurent Film, in dem er gespielt hat und eben den alten Yves Saint Laurent spielt,
ja.
Das hält er dann durch für so ein paar Drehtage. Und das ist auch nicht schlecht, wenn der jemand hat, der den führt und wo er sich führen lässt.
Ja.
Das funktioniert ganz gut, aber es ist natürlich auch schwierig. Was will man machen mit so einem Kollegen oder mit einem, wenn du jemand einstellst oder jemand engagierst und es geht alles einen Bach runter und das hält sich nur hoch, weil das Helmut Berger ist. Ich weiß gar nicht, wie ist denn die Geschichte hier im BE war das, glaube ich, wo er gespielt hat auch. Wie ist die denn ausgegangen?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Auch irgendwie niemand mehr drüber berichtet.
Ja, das stimmt. Aber das muss ja dann sozusagen zeitlich gewesen sein, ungefähr in der Ecke, als du deine Ausbildung zum Erzieher gemacht hast. Wenn du dann noch in Mülheim gewohnt hast?
Habe ich die dann noch? Nee, ich glaube, da war ich schon. Nee, das war danach. Da war ich schon bei Radio Jele. Ich musste ja während dieser Gina X-Zeit. Ich bin ja dann nach Köln eben und habe aber ja nicht wirklich was verdient. Ja. Die Erziehernummer war vorher, die war vorbei.
Okay.
Und dann kam die Geschichte, dass mein Vater sagte, so, jetzt gibt's aber auch keine Kohle mehr. Und ich habe immer noch sowas zugesteckt bekommen. Aber eigentlich habe ich für meine Kohle gearbeitet, also gekellnert oder irgendwas gemacht. Ja. Und das war dann vorbei und dann musste ich wieder zurück nach Mülheim von Köln und habe dann gesagt, okay, dann such mir was. Und dann hab gesagt, ist mir auch egal was. 2 Lehrjahre, mehr mache ich nicht.
Ach, du bist
nicht.
Von Köln wieder nach Mülheim zurück?
Ich musste dann, ja, weil ich ja doch finanziell mehr oder weniger abhängig war von meinen Eltern. Ja, ich habe halt immer geguckt, dass ich irgendwas mache und immer ein bisschen was in der Tasche hatte, aber das war nicht wirklich gesichert. Ja. Und dann war wir hatten ja auch nicht immer Auftritte oder waren nicht immer in Österreich. In Deutschland war das ja meistens auch Promo, da hast du ja keine Kohle für gekriegt. So, und dann musste ich wieder zurück nach Mülheim an der Ruhr und habe dann 2 Jahre Lehre gemacht. Das hatte mein Vater mir gesucht. Der hat gesagt, ach, Musik ist super. Bei Radio Jele, Fernsehen, Schallplatten, Fachverkäufer, habe ich einen Gesellenbrief drüber. Und dann kam der Vertrag von Gina X 78 mit der EMI. Und dann durfte ich auch wieder, und während der Lehre war das ja. Also es gab ja diesen berühmte Zeitung Musikmarkt, kennst du, so ein Fachblatt für Musikschaffende. Und da war es dann so, das lag natürlich bei Radio Jele auch, das bezogen wir da. Und immer wenn ich krank war, dann waren wir natürlich irgendwo, haben wir entweder was geübt oder hatten einen Gig oder so und mussten irgendwo hin. Und dann gab's Fotos da drin von uns. Und bis mein Chef dann irgendwann kam, da musste ich dann ins Büro, sagte, hör mal hier, was ist das denn? Ah, sag ich, da war ich krank, aber
gucken Sie mal, wie blass ich bin.
Genau. Ich war ja damals auch immer so blass geschminkt. Und dann hat er irgendwie gesagt, so, das hört mir aber auf. Und dann musste ich da auch bald die Prüfung machen und dann war auch alles gut. Ja. So, das lief schon parallel. Das war so die Zeit.
Ja. Das heißt, du bist also ausgebildeter Einzelhandelskaufmann.
Genau, ich bin ausgebildeter Einzelhandelskaufmann.
Ja, verstehe.
Genau.
Sehr gut.
Ja, und dann ging natürlich das mit Gina X, sobald wir da den Plattenvertrag hatten, ging das ja auch richtig los. Ja. Und so.
Ja, bist du dann auch nach Gina X sozusagen, dann ist das ja eh, also ein bisschen in Köln geblieben, hast ja erzählt,
dann bin
Saturn
ich in Köln.
Und so. Hm, und dann ging es ja von Saturn wahrscheinlich auch parallel mit der Filmdose los. Dass du
Filmdose noch nicht, da kam Im Himmel ist die Hölle los.
Ah, ja.
Und dann bin ich, das habe ich so auf die Spitze getrieben.
Im Himmel ist die Hölle los, ein Film ist auf Wally, ja.
Nee, da hat Wally mitgespielt. Ja, genau. Da hat Wally mitgespielt, wir haben alle mitgespielt, ja. Aber auch Wally. In einer sehr tollen Rolle als Frau Sommer. Ja, das war wirklich toll.
Ja.
Und währenddessen habe ich mich immer krank schreiben lassen bei Saturn. Weil die mir auch, kriegte auch keinen Urlaub. Ich hatte Urlaub eingereicht, kriegte ich nicht. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen. Damals gab es in Köln einen Arzt, der hatte ganze Hallen von Ford krank geschrieben. Und da sind wir hingegangen. Sammy Orfgen und ich und haben uns immer krank schreiben lassen für die Dreharbeiten. Und dann bin ich da rausgeflogen. Irgendwann
weil Frau
Lecoq
das gemerkt hat.
Da musste ich zum Personalchef. Da wollte Frau Lecoq sich nicht mit. Wollte die sich nicht die Hände dreckig machen. Da kriegte ich einen Brief vom Personalchef, da musste ich da hin und dann hat er gesagt, so, jetzt ist Schluss.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ach, ein Glück. Und, nein, ich meine, ich hatte da wirklich Spaß. Das war eine tolle Zeit bei Saturn. Das kann man ja mit denen heute nicht mehr vergleichen. Das war ein Familienbetrieb und nicht so eine Kette. Die haben das ja dann später verkauft. Das war eine wirklich schöne Zeit da. Aber ich wollte natürlich da weitermachen. Ne? Ich wollte natürlich weitermachen und habe dann auch schon, hatte ja Walter Bockmeier schon kennengelernt. Der hatte uns Kölner dann mitgenommen für diesen Film Im Himmel ist die Hölle los. Und das wollte ich ja auch dringend machen und von daher war es auch gut.
Ja. Aber das muss so eine unfassbar tolle Zeit gewesen sein.
Ja, war's.
So diese Zeit in Köln vor allem, wo es so eine Aufbruchsstimmung gab und auch so einen Bock, alles Mögliche zu machen und die Stadt auch irgendwie noch so viele Möglichkeiten offen gelassen hat irgendwie.
Stimmt.
Also das ist, da denke ich, immer wenn ich auch Sachen, also Produktionen auch aus der Zeit sehe, aus Köln oder so, oder auch all die Menschen, die ich dann kennenlernen durfte, aus diesem ganzen Umfeld, ich bin da immer ganz selig, wenn ich daran denke, weil ich das.
Ja, das stimmt. Das war natürlich auch eine unglaubliche Kreativität. Köln war sehr billig zu der Zeit, sehr preiswert Mieten. Ich war ja auch Hausbesetzer. Das kam ja auch noch dazu. Das war in der Gina X. Also wie gesagt, wir waren in Österreich wirklich, also fernsehtechnisch, bühnentechnisch vorne. Ja. Und in Köln waren wir Hausbesetzer. Und arbeiteten da von der Rolandstraße aus und mussten da machen. Das war auch noch. Aber es war einfach, die Ehrenstraße war die Innenstraße überhaupt. Das kann man sich heute auch nicht mehr. Da waren die ganzen Kostümbildner vom Schauspielhaus oder auch von woanders her, hatten ihre kleinen Boutiquen da und alles, was irgendwie Möbel oder so machte. Dann Fritz Gruber, damals noch in den 70er Jahren, der hat die Fotokina erfunden, die Möbelmesse wurde in Köln erfunden. Dann natürlich die Kunstmesse.
Genau,
und es waren auch alle da. Also Tina Turner wohnte in Köln. Mehr braucht man ja nicht mehr sagen.
Ja.
So. Und es war natürlich eine Aufbruch. Also für Tina Turner war es ja damals auch die Aufbruchstimmung.
Ja.
Die bastelte an ihrem Comeback. Und die ist ja auch in der Disco. Also die sind in der Disco mit zwei Tänzerinnen, Feder in den Arsch und raus. Also die berühmte Tina Turner ist in Discos aufgetreten. Dann hatte die den Prozess mit ihm, mit Ike, dass die den Namen, und die hat ja wirklich alle Kohle zurückgelassen. Die hat ihre Kinder geschnappt. Die hat ja 4 Kinder. Der eine Sohn ist ja irgendwann gestorben, leider. Und die ist mit 4 Kindern unterm Arm in Las Vegas geflüchtet und hat dann mit 50 oder mit 55 oder Anfang 50, 55 vielleicht, nochmal eine Weltkarriere gestartet. Die wusste ja auch, worauf sie sich einließ. Ohne Kohle, nur damit sie den Namen, weil who the hell is Annie Bollock, verstehst du? Die kannte kein Schwein, also die wollte nur ihren Namen und ist nur mit dem Namen dann, den sie dann auch bekommen hat, also gerichtlich zugesprochen hat, bekommen hat in Amerika, hat die wieder angefangen und die lebte hier in Marienburg und ging in der Stadt mit, die hatte allerdings eine Frau, also eine Security-Dame, die auch die kannte man auch in Köln, die Frau.
Ja.
Und da hatten alle Angst. Und Tina Turner ist ja nicht besonders groß, also und der Heuwagen war noch nicht erfunden, der kam ja dann erst, also da wurde die ein bisschen größer, aber natürlich trug die immer so hohe Absätze auch, aber war eigentlich, das ist eine kleine, zierliche Person.
Ja.
Und so, das war Köln, also das war auch wirklich spektakulär. Dann Andy Warhol, es waren natürlich auch die ganzen Künstler hier.
Ja.
Nicht hier, in Köln.
In
Berlin auch, aber West-Berlin war halt mit Mauer. Da ist ja auch sehr viel passiert. Aber in Köln hat man das erfunden und ging dann nach Berlin, um das einem größeren oder internationaleren Publikum vorzustellen.
Ja.
In Köln haben die ganzen Galerien und so, die ja heute alle ihre Vertretungen in New York und in Amerika und sonst wo, in Tokio, Hongkong dann hatten, die kamen alle in Köln angefangen. Es war sehr schön.
Ja.
Vermisse ich auch.
Ja. Ja, ist ein bisschen anders mittlerweile, also zumindest was das Stadtbild betrifft. So,
ja, also wenn ich jetzt nach Köln, gehe, dann blutet mir das Herz.
Ja, ja, die Ehrenstraße ist echt traurig. Also die habe ich ja sogar noch als super besonderen Ort erlebt, mit Hippie-Boutiquen und Esoterik-Boutiquen und irgendwelchen seltsamen Läden.
Viel Schuhgeschäfte.
Ja, dann Kaffee Spitz gab es damals noch.
Genau, ja, da war früher, also wo dieses Quattro Cani war, da war eine Tankstelle.
Ja.
Und daneben hatte meine Freundin Mo, die hatte da eine Boutique, das war sehr groß, wo auch die, wo jetzt ist da immer noch so ein Art Deco Antiquitätenladen drin, da, von der, die Hörerin, wenn sie es hört, deren Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Martin und, das ist ihr Ex-Mann, Martin und, die waren da und die Mo hatte die spektakulärsten Schaufenster immer und hat auch Kostüme gemacht und hat dann aber so Kollektionen aus Kostümen von Theater, hat die aber Klamotten gemacht und konnte da habe ich meine erste silberne Lederhose gekauft. So.
Ja. Da habe ich meine ersten Doc Martens.
Doc Martens war natürlich auch klar. Ja.
Und dann gab's noch so einen Plattenladen, so eine ganz kleine Bude nur, wo ein Plattenladen drin war, da wo es jetzt dieser, ich weiß gar nicht, was jetzt drin ist, da war dann American Apparel, gibt's ja auch nicht mehr.
Das gibt's auch nicht
mehr. Da ist jetzt, glaube ich, so ein Second-Hand-Laden drin.
Benedikt Taschen hat da angefangen. Stimmt. Ne? Wo jetzt ein Eiskaffee oder da war ein Kaffee drin und jetzt ist, glaube ich, wieder eine Galerie drin. Ja. Da hat Benedikt Taschen angefangen. Ja, hat Benedikt und Angelika.
Später oben auf der Ecke den Laden. Den hat er, glaube ich, sogar immer noch. Ehrenstraße am Ring da oben. Das ist auf der Ecke der Taschenbuchladen.
Gibt's den noch? Das war aber Jahrzehnte später.
Ja.
Die haben jetzt, die Angelika hat, glaube ich, Benedikt und Angelika sind ja nicht mehr, also die sind jedenfalls kein Paar mehr. Ja. Und die ist jetzt am Ring. Die hat am Ring da zwischen Friesenplatz und Ruderplatz das einzige alte Haus, was da noch steht, das hat die gekauft. Natürlich. Und damals Taschenbuchladen eben hieß das, da haben die da angefangen.
Hat echt gebrannt, die Stadt. War echt aufregend.
Und es ist wirklich viel draus geworden. Leider haben die Politiker das nie nicht verstanden in Köln, da wirklich was draus zu machen und da wirklich was zu tun. Und dann 90er Jahre, Ende der 90er, Köln war viel zu teuer, wenn du da mal überlegst. Köln war mal die drittteuerste Stadt in Deutschland, direkt nach, also Immobilien und Lebenshaltungskosten, direkt nach Hamburg und München kam Köln. Und das ist jetzt ja leider nicht mehr so, aber wenn ich jetzt so durch die Stadt gehe, ist es bald wieder so auf so einem, also vom Look her, bald wieder so wie Anfang der 70er. Kaputte Straßen, kaputte Bürgersteige, zugeschissen von Hunden. So war das eigentlich. Es ist nur so, dass sich das keiner mehr leisten kann, weil die Mieten in Köln so unglaublich teuer sind. Für diese alten 50er, 60er Jahre Wohnungen mit Schießscharten. Fenstern, da hat sich ja nicht viel geändert.
Ja.
Leider.
Ich hatte ja bei meiner ersten Wohnung in Köln, die war unten am Eberplatz Richtung Rhein in der Kleverstraße.
Ach.
Da war der Alfred mein Nachbar gegenüber.
Wollte ich gerade sagen, bei Herrn Biolek.
Genau, da habe ich vis-à-vis von Alfred gewohnt.
Ach.
Und ich war ja dann auch ein, zwei Mal bei ihm in der Show irgendwie, bei Boulevard Bio und so zu Gast. Und dann, wir haben uns dann auch immer beim Bäcker getroffen morgens, auch vorher schon und so. Und dann hat er mich immer eingeladen, wenn er Party gemacht hat. Und hat mich dann immer angerufen und hat gesagt, Nils, ich sehe bei dir brennt noch Licht, komm dann noch rüber. Und dann hatte ich dann noch zu den ganzen Late-Night-Partys und Fressgelagen, die da stattfanden. Der war ja auch ein sensationeller Gastgeber.
Immer. Das ist wohl wahr.
Und ich kann mich auch erinnern, dass ich hatte mal eine Frau da, die ich irgendwie beeindrucken wollte, die ich super fand und die wollte unbedingt Wein trinken, die war so ein bisschen älter als ich, wollte Wein trinken und ich habe bis heute keine Ahnung von Wein. Also jetzt, ich kenne mich mit Rosé ein bisschen aus, aber sonst bin ich da hoffnungslos verloren. Und dann habe ich Alfred angerufen. Ich habe gesagt, Alfred, ich habe ein super Mädchen hier, die will Wein, ich habe keine Ahnung, hilf mir. Und dann hat er gesagt, Nils, komm rüber, ich habe den ganzen Keller voll. Und dann bin ich über die Straße, dann stand er schon mit zwei Flaschen in der Hand in der Tür, hat mir gegeben, hier Nils, den gibst du ihr, der ist ein ganz toller Wein, kennt keiner, der ist super. Wenn du mehr brauchst, sagst du Bescheid und pass auf, bring die mal morgen zum Essen, ich mache uns was Schönes. Und dann, am nächsten Tag bin ich mit ihr dann drüben bei
Alfred
essen gegangen.
Also ehrlich, da seid ihr rüber?
Naja, dann sind wir da essen gegangen, ganz schönen Abend gehabt und so. Also wirklich einer der besten Nachbarn, die man haben kann. Das war echt sensationell.
Ja, das stimmt, das glaube ich. Also Nachbarn waren wir ja nie, aber wir haben mehr viel in Zeit privat in Wohnungen verbracht. Ja. Ich war bei ihm in New York und der war ja mein Produzent.
Ja.
Achso. Also der hat ja meine Fernsehsendung produziert.
Stimmt. Die Pro war das dann quasi. Genau. Ne? Die Produktionsfirma, ja. wo er beteiligt war.
Genau.
Du hast ja dann nach diesen ganzen Theater- und Filmsachen und so, hast du ja dann tatsächlich diese völlig genialen Formate im Fernsehen gemacht. Diese Klatsch, du hast einfach Klatsch-Sendungen im Fernsehen gemacht.
Ja, das stimmt.
In Amerika gibt es ja dieses berühmte The View, also das hast du im Grunde genommen auf Deutsch gemacht. In so einer Gruppe von fast immer gleichen Gästen habt ihr den Klatsch der Woche
betrieben. Nicht Prominenten. Ja. Erstmal, so haben wir ja angefangen. Wir haben ja, und das haben wir beim WDR angefangen. Hey. Ich habe den Volker Nenzel, der Redakteur beim WDR war, und der Andreas Lichter, die haben mich irgendwann gefragt und haben gesagt, hör mal, du liest doch immer so gerne diese Yellow Press Heftchen. Die hatte ich auch immer dabei, ich hatte immer, wenn ich irgendwas, es gab ja noch kein Handy. Ja. Und dann habe ich die immer, ich habe das geliebt, ich habe das sehr gerne, die Hello und davon eigentlich die Hello und Spin-off von der Olla. Das sind so Hochglanz Blätter nur mit Home Stories. Ja. Und dann haben die gesagt, immer sollen wir daraus nicht mal ein Format entwickeln? Ja, und dann haben wir uns da hingesetzt, haben das gemacht und sind damit zum WDR. Und der Axel, der war damals Unterhaltungschef beim WDR. Und Axel hat dann gesagt, ja klar, machen wir. Und dann haben wir da, das ging auch erst durch die Marktforschung, dann wurden noch andere Moderatoren mit diesem Ding getestet. Also so war die Pro jetzt auch nicht auf Ralf Morgenstern fixiert, dass die wollten das halt unbedingt verkaufen, das auch gemacht haben. Und sie hätten es auch mit anderen Moderatoren verkauft. Ja. So. Und dann habe ich da aber gewonnen und dann haben wir mit dem WDR eine Staffel gemacht und dann wollten die das aber nicht, die ARD wollte das nicht haben. Ja. Und dann ist der Axel, ich hab's auf der Zunge, dann vom WDR Unterhaltungschef beim ZDF geworden und hat gesagt, ich nehme die Sendung und dich mit.
Naja.
Und so, da musste das natürlich, beim WDR hieß das Klatschmohn und dann brauchten wir einen neuen Namen fürs ZDF und ZDF wollte gerne, dass das Kaffeeklatsch heißt, weil dieser Begriff auch nicht zu schützen ist und da mussten sie keine Kohle zahlen, dann konnten sie auch nichts anmelden, okay, aber naja. Und dann haben wir das beim ZDF gemacht und da ging das dann durch die Decke.
Da war es dann mit Prominenten aber auch?
Nee. So. Das war 7 Jahre ohne Prominent. Wir haben dann daraus eine, naja, man könnte sagen Spin-off gemacht. Das war dann Blond am Freitag. Das hieß genau, erst Blond am Sonntag und da liefen wir gegen Christiansen, was super lief. Ja. In der ARD war Frau Christiansen mit ihrer Sendung und Blond am Sonntag, das haben wir dann von wegen Bild am Sonntag, macht dann Blond am Freitag überhaupt keinen Sinn mehr.
Das stimmt.
Es war aber, dass es ZDF gerne freitags nachts da mit halten wollte, mit diesen ganzen Talkshows, mit den ganzen Comedy-Sendungen. Und beim ZDF waren wir ja mit Kaffeeklatsch die erste Panel-Sendung im deutschen Fernsehen. Ja. Das hat das ZDF aber nicht gewusst. Ja. Das haben die auch nicht gemerkt. Und dann haben wir da weitergemacht und dann haben die halt, dann lief das ein Jahr oder anderthalb, lief Blond und Kaffeeklatsch parallel. Ja. Und dann wollten die aber den Samstagnachmittag verjüngen. Da ging das schon los. Und da kam dann Eni mit Bravo TV.
Zum ZDF?
Ja. Aber ich weiß nicht, am Anfang war es, glaube ich, nicht Eni. Und die Sendung war aber komplett bezahlt vom Bauer Verlag, die kostete auch nichts. Ja. Und da hat das ZDF gesagt, oh, da kommen die ganzen jungen Leute zu uns. Ja. Da haben sie sehr lange dran gearbeitet, bis sie dann wieder sich auf die älteren Leute besonnen haben und dann Laferlichter Lecker auf den Platz nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, dahingesetzt haben. Und dann ging das halt ab. Nein, das war aber, Kaffeeklatsch war eine super Nummer. Das Warum die das abgesetzt haben? Ich hätte ja eher blond abgesetzt, aber gut, weil Kaffeeklatsch hätten wir immer noch. Da hätte ich mich mit beerdigen lassen können.
Ja, das kapiere ich auch nicht. Also ich meine, abgesehen davon, dass das wirklich zu 100% dein Format war, war das auch einfach, ist das genau die eine Sendung, die irgendwie nach wie vor im Fernsehen fehlt? Also ich meine.
Ja, aber die haben ja alle gedacht, das kann jeder. Ja. Also sich da so hinsetzen und dann so eine doofe Yellow Press Sendung, da so die Themen der Woche aufzuarbeiten, das kann wirklich jeder. Dazu brauchen wir nicht Ralf Morgenstern. Und dann war blond eben. Und Blonde am Freitag war ja richtig, ich habe das neulich mal, es gibt einige Sendungen bei YouTube und dann, ich guck mir das ja ungerne an, dann so meine Sendungen, weil ich mich dann immer ärgere, ach, da hättest du ja noch das machen können, dann hättest du das und dann, warum hast du denn nicht da so und dann hättest du da hingeguckt und so wird, furchtbar, darum gucke ich mir, außerdem kann ich es ja nicht mehr ändern, weißt du, das ist durch. Und außerdem ist es ja auch so es waren so Sendungen, die gingen um Tagesgeschehen.
Naja, genau.
Darum wird das ja auch leider nicht wiederholt. Aber da habe ich die bei YouTube und habe gedacht, das ist wirklich scheiße gut. Das war wirklich richtig gut. Und es tut mir leid für die ganzen anderen Leute, aber also für die Mitarbeiter und auch für den Sender, weil Bellut wollte ja immer gerne einen Grimme-Preis haben.
Ja.
Ne, für diese Sendeplätze da auch. Und jetzt war irgendwie klar, dass er mit dem schwulen Moderator keinen Grimme-Preis kriegt. Also musste da jetzt was Neues her. Ja. Und dann war das mit denen aber auch gut abgesprochen. Und er hat ja dann, und die wollten ja immer schon, wie hieß denn damals, dieses Ähnliche wie Blond am Freitag, was die hatten bei RTL. Und das wollten die immer gerne im ZDF haben.
Sieben Tage, sieben Köpfe, oder?
Sieben Tage, sieben Köpfe, genau. Das wollten die immer haben, bis dann mal ein Redakteur auch zu der Redakteurin im WDR gesagt hat, im ZDF gesagt hat, ja, aber ihr habt doch ein viel besseres Format eigentlich, weil bei euch sprechen die alle frei und bei uns lesen die Sachen so ab.
Ja.
Und dann sagte die, ach ja, das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Und das war einfach damals, war das so, man als offen schwuler Mann bekommt man keine Preise.
Ja.
Das gibt's nicht. Also dieses ganze Feuilleton ist ja, schwulenfeindlich. Aber da finden homosexuelle Männer ja nicht statt.
Ja.
Es war auch jetzt wieder, die FAZ ist ja extrem, sagen wir mal, die haben Probleme mit homosexuellen Künstlern. Es war auch toll, weil ich habe ja jetzt in Köln, bin nach 18 Jahren wieder da am Schauspielhaus, ich war ja 8 Jahre im Ensemble da und bin mit Jürgen Flimm zurück und habe da einen Schiller, einen Don Carlos gemacht und den Großinquisitor gespielt in einer Streaming-Version für den WDR, weil wir durften ja, das war dann heimlich schon so klar, dass wir da die Premiere nicht mehr spielen durften. Dann haben die eine Streaming-Version gemacht für den WDR. Und die FAZ titelte mit meiner Rolle Licht an für den Großinquisitor, aber in dem Artikel komme ich nicht vor. So.
Okay.
Ich kann damit leben, weil ich habe auch so ein Comeback wie Tina Turner. Ich bin ja dann mit Anfang 50 habe ich ja wieder Theaterspielen richtig angefangen
Absolut.
Und bin sehr erfolgreicher Theaterschauspieler und mache da schöne Sachen. Von daher kratzt mich das nicht wirklich. Ja. Aber es regt mich so für die Innung. Also für die Community ist es einfach, finde ich das immer noch furchtbar. Und es ist im Jahr 2021, gut, jetzt sagen wir 2020, hat sich da nicht viel geändert. Ich bin froh, dass also Prince Charming jetzt, da hat eine schwule Sendung mal einen Grimme-Preis gewonnen. Ich meine, Dieter Bohlen hat einen Grimme-Preis, verstehst du? Aber ein schwuler Moderator oder ein schwuler Schauspieler, die kriegen keine Grimme-Preise. Ja. Jetzt natürlich mit Maren Kräumann, aber Maren ist darüber auch 68 geworden, dass die mal Preise absortiert, jetzt als lesbische Schauspielerin.
Ja.
Es ist halt immer noch sehr, sehr schwer. So, und das tut mir dann immer für die Leute leid. Es ist natürlich für die ganzen, für die Redaktionen und so ist es natürlich auch toll, wenn die arbeiten ja im Verborgenen, die sieht man nie. Ja. Und dann freut mich das immer, wenn eine Sendung bepreist wird. Das ist einfach wunderschön für alle Mitarbeiter, Kostüm, Maske und was alles, die ja sehr viel auch für uns tun und uns tragen, damit wir da vor der Kamera bestehen können. Mhm. Und naja, so ist es.
Ich finde aber, ich finde das so bemerkenswert, vor allem jetzt heute, wenn wir uns irgendwie das heute angucken, was du alles machst. Ich, also erstmal hast du strahlst du eine Ruhe aus und eine Zufriedenheit, die total ansteckend wirkt. Also du bist so bei dir irgendwie. Ich finde, dass du, ich meine, du warst jetzt nie ein Typ, der irgendwie groß abgedriftet ist oder so, aber man hat so das Gefühl, dass jetzt so, weil du machst so alles nebeneinander und es ist dir völlig Wumpe. Also es ist im Sinne von, es kümmert dich nicht, ob das jetzt jemand doof finden könnte oder so. Du spielst Hochkultur
nicht.
Sozusagen, Schauspielhaus etc. Du spielst aber auch Boulevardtheater.
Ja.
Und du verkaufst.
Was auch eine Hochkultur ist, aber.
Ja, na klar, ja. Aber jetzt, also ne, jetzt in der Wahrnehmung. Ja. Des Feuilletons sozusagen.
Ich weiß.
Du verkaufst Schmuck irgendwie beim Shoppingsender. Also so all diese Dinge, die wo so sozusagen Menschen, die immer dieser Unterschied wichtig ist zwischen Hochkultur und Kultur und die da immer so peinlichst darauf achten, den irgendwie aufrechtzuhalten, da sagst du, das ist doch scheißegal. Ich will schöne Dinge machen. Ich will Dinge machen, die mich glücklich machen. Ich will Dinge machen, die Leute glücklich machen.
Ja, das ist auch so wichtig.
Total. Aber das finde ich so gut. Also das finde ich so eine gesunde Einstellung.
Ja, zum Glück habe ich das relativ früh begriffen. Es ist ja, weil ich meine, man muss das ja für sich machen. Das ist ja, ich will jetzt nicht so weit gehen, es gibt ja diesen berühmten Spruch, der ja viel Wahrheit hat, der da heißt, die Arbeit ist der Lohn.
Ja.
Und das stimmt ja, da ist ja was dran, aber wir müssen natürlich auch irgendwo von überleben. Und jetzt gerade in dieser Zeit der Pandemie ist es ja auch nicht einfach, gerade für uns Theaterschauspieler. Da ist man natürlich froh, wenn man noch seine Fühler mal ausgestreckt hat und hat ein paar Jobs, die jetzt nicht unbedingt so viel mit Live-Auftritten zu tun haben, wo man sich so ein bisschen mit über Wasser hält. Aber ich bin ja eigentlich so ein Schauspieler oder auch Moderator. Ich bin immer aus dem entstanden, was das Publikum toll fand. Ich hatte ein paar Mal Glück, Produktionen zu machen, die vom Publikum so getragen wurden. Die, wie zum Beispiel die Geier, weil die was anderthalb Jahre ausverkauft in Theatern gelaufen ist. Und zwar nicht nur in Theatern, die 40 Leute gefasst haben, sondern wirklich in großen Häusern, wo wir damit gespielt haben, im Thalia Theater in Hamburg, in Bremen, in München, im Arikino und so. Also das waren Produktionen oder auch Sissi, was in Berlin auf dem Kreuzberg mit dem BKA 6 Wochen ausverkauft lief, ja. Im Zelt, ja. Wo wirklich viele Leute rein, wo die Leute mir Rosenbüsche auf die Bühne geschmissen haben. So und oder auch in Wien in der Stadthalle und es gibt, glaube ich, nicht viele Kollegen, die sagen, das war meine erste Bühne, wo ich so aufgetreten bin. Das hat natürlich sehr viel mit Glück zu tun. Ja. Und ich hatte einfach ein paar Mal auch mein Bauchgefühl hat sich da, was ich zugelassen habe und hat sich da verwirklicht. Das macht mich natürlich ruhig. Ich meine, ich werde jetzt 65, könnte auch sagen, ist jetzt gut, aber meine Rente ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich lehne mich zurück, aber außerdem will ich auch noch arbeiten. Ja. Also ich möchte nicht aufhören zu arbeiten und Sachen, die ich machen kann oder wo ich Spaß dran habe, möchte ich auch noch machen. ich kann nur dafür plädieren, sich Sachen zu suchen, die man gerne machen möchte und wo man hinterstehen kann, dem, wo ich auch mein Gesicht verkaufen kann. Ja. Es ist ja doch so, dass wir, außer jetzt hier im Podcast, aber nach außen unser Gesicht ja so verkaufen oder so verkauft haben. Und das sollte man machen mit Sachen, wo man auch sagen kann, okay, das ist eine Sache, die habe ich jetzt für Kohle gemacht, aber nebenbei oder in diesem Fahrwasser mache ich viele Sachen, die mache ich nicht nur für die Kohle, sondern die mache ich, weil mir die Spaß machen. Es ist so, ich habe das von zu Hause mitbekommen auf der einen Seite, ich bin ja auch aus so einem, aus so einer Familie mit Schauspielern und Sängern und so, wo ich jetzt nicht von meinen Eltern, aber von der Familie viel mitbekommen habe, die, wo die gesagt haben, oder auch wo ich gesehen habe mit gescheiterten Existenzen und die nachher dann wieder andere Sachen machen mussten. Das war mir nicht unbekannt. Und dann mir eben was zu suchen, wo ich, ja, das ist natürlich auch ein Privileg, aber dass die dann auch erfolgreich wurden, die ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe. Ich meine, ich war 17 Jahre wöchentlich beim ZDF, das ist ja auch eine lange Zeit. Ja. Da gibt's nicht viele andere Kollegen, die da mithalten, außer Herr Gottschalk und noch einige andere. Aber das sind wirklich Sachen, die habe ich nicht für die Kohle gemacht. Ich habe da sehr viel verdient, aber das habe ich nicht, bin da nicht hin, um da viel Geld zu verdienen. Ja. Das kam. Und das macht mich natürlich auch sehr zufrieden, das stimmt. Das macht mich sehr zufrieden, sehr ruhig. Und weil das ist ja ein Erfolgsding für mich.
Ja.
So.
Ist ja auch ein Privileg, dass wir, also ich meine, ich mache ja auch so verschiedene Dinge, irgendwie in so einer Position in unserem Leben sind, dass wir Dinge machen können, weil wir sie interessant finden oder dass wir auch Dinge ausprobieren können, wo wir sagen, mal gucken, ob das was ist oder ob das funktioniert.
Und dass es die überhaupt noch gibt, dass es Dinge gibt, die ich interessant finde oder die mich reizen. Ja. Ich würde im Fernsehen ja gerne wieder was machen, aber wahrscheinlich wird's wieder eine Talkshow und wenn keiner eine Talkshow mit Ralf Morgenstern machen will, hab ich Pech. So. Die auch, weil das wäre ja eine erfolgreiche Sache.
Absolut.
Aber das sind Sachen, die ich machen möchte. Was soll ich denn in den zweifelhaften Ruf kommen, irgendwo in eine Sendung zu gehen? Ich bin ein Star, holt mich hier raus oder Dicken beim Abnehmen zu moderieren. Das sind Sachen, die ich nicht machen möchte. Wo ich weiß, dass ich da nicht glücklich werde. Und von daher habe ich da noch Zeit für. Muss ich jetzt noch nicht machen. So. Und wir arbeiten weiter lustig an Konzepten. Und wenn da die Zeit für da ist und wenn ich das machen kann, bin zum Glück mit dem Theater auch ziemlich ausgebucht. Jetzt im Moment ist es natürlich schwierig, weil die Theater die Verträge nicht einhalten können, weil die nicht spielen können. Aber ich bin theoretisch, also nein, sogar praktisch, ich habe ja Verträge, also bis Frühjahr 22. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Das ist auch so problematisch, dass ich viele Sachen nicht annehmen kann, weil ich bin jetzt noch beschäftigt beim Schauspielhaus in Köln bis Sommer. Dann habe ich noch einen Vertrag im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg für Mitte April bis Mitte Mai. Da muss man auch mal gucken. Und dann, ich will hoffen, dass ich nochmal nach Klagenfurt ans Stadttheater kann, vielleicht meine Lesung dazu machen. Ich mache ja auch noch eine Lesung. Also sagen wir mal so, ich möchte gerne eine Lesung machen. Morgenstern liest Morgenstern, wo ich über Christian Morgenstern spreche. Und so. Aber ob ich die Sachen jetzt wirklich machen darf in der Pandemie, weiß ich auch nicht.
Ja, ist das hoffentlich ist da bald wieder mehr möglich sozusagen.
Ja, das will ich auch, weil die Politik und das ist das, wir haben halt die ganze Unterhaltung, die Kultur hat halt wirklich keine große Lobby in der Politik, das ist sehr schwierig. Ja. Und was da jetzt auf uns zukommt, wir haben ja super Wahljahr jetzt. Was da auf uns zukommt, ich bin sehr gespannt. Aber das ist sträflich, dass diese Kultur, dass die Politiker meinen, auf Kultur kann man als erstes verzichten.
Ja, absolut. Ja, was ist, man merkt, dass sie sozusagen alles abschneiden außer Arbeit. Das ist halt das Absurde. Also, dass die Leute dürfen jetzt auch nicht mehr raus und dürfen irgendwie keinen mehr sehen und so. Alles wird aber auf Arbeit und in der Bahn, wo sie jeden Tag sich irgendwie auf den Füßen stehen, das ja. ist irgendwie alles noch erlaubt.
Das und es
halt
gibt
absurd.
Keine Konzepte. Das ist ja auch, Nein. wo ich dann auch sage, Kinders, ihr hattet doch wie wir auch, das gebe ich ja zu, wir hatten auch jetzt 9 Monate Zeit, uns was Neues ja. zu überlegen. Ja. Die Politiker hatten aber auch 9 Monate Zeit, sich was Neues zu überlegen, was sie nicht getan haben. Ja. Das Problem ist jetzt wirklich die Wahlen und die verspielen gerade so viel, das ärgert mich so. Ja. Die Politiker verspielen gerade unsere Demokratie und da habe ich so ein bisschen Angst. Ja. Da habe ich wirklich, dass die nicht, die sind auch alle nicht so bodenständig. Da ist keiner bodenständig und arbeitet mal mit den Leuten mit und die gehen mal gucken, was die Leute, die Entscheidungen, die jetzt auch alle treffen. Ich verstehe nicht, dass die so falsch sind und ich bin, weiß Gott, kein Verschwörungstheoretiker Nein. und bin sehr und freue mich, in Deutschland zu leben und finde es auch gut. Also haben diese Pandemie bis jetzt ja ganz gut überstanden. Mhm. Ich habe auch gesagt, also letztes Jahr habe ich auch gesagt, war noch nie so froh, in Deutschland zu leben wie jetzt, weil uns geht's ja hier wirklich gut. Ja. Ne? Und wir müssen keinen Hunger leiden, es fallen keine Bomben. Aber mich macht das so ein bisschen nervös jetzt, dass die unsere Demokratie so verspielen.
Ja.
Das ist so gefährlich.
Naja, das ist diese Mischung Pandemie und Wahljahr ist einfach ein absoluter Albtraum.
Pandemie und
Albtraum.
Wahnsinn. Und dann Wahljahr. Ja. Und ich will mal hoffen, dass Armin Laschet das für die CDU jetzt irgendwie mal in den Griff kriegt. Wobei ich ja auch, CDU ist nicht wirklich meine Partei. Nur das Schlimme ist ja genau die Sache, was bleibt uns denn jetzt anders übrig?
Ja.
Und naja, es bleibt spannend.
Das stimmt. Was ich gerne wissen wollen würde,
bitte,
ist Folgendes. Ist dein Zuhause immer noch so eingerichtet, dass jedes Zimmer, Zitat, eine Farbdominanz hat?
Am liebsten ja, aber ich bin ja jetzt, also seit 3,5 Jahren. Ich habe mich ja, bin ja getrennt. Ja. Nach 21 Jahren und bin aus den großen Wohnungen in ein 37 Quadratmeter Apartment gezogen und fühle mich da wieder erwarten sehr wohl. Und da ist das mit den Farben nicht so.
Na,
da musste ich mir
so
irgendwas überlegen.
Ja.
Aber am liebsten ja. Also war 2017 war ja wieder so ein, war ein Jahr, wo ich so einen Rundumschlag machen musste. Das war nicht geplant oder ich habe da nicht drauf hingearbeitet, aber manchmal ist es so die Zeit. Trennung nach 21 Jahren, ich habe das Haus auf Ibiza verkauft, Hund tot und da hat sich ganz viel entwickelt, ganz viel gedreht und da bin ich halt in ein kleines Apartment in Berlin. Ich wollte dann noch, war zwischendurch wieder kurz in Düsseldorf mit meinem Partner und dann wollte ich aber nicht zurück nach Köln oder so und bin dann gerne in Berlin geblieben. Ja. Bin hier auch so angekommen. Ich habe ja, was viele ja nicht wissen, die Sendungen, die ZDF-Sendungen sind ja alle in Berlin entstanden. Die sind ja nicht aus Köln oder,
ach so, ja.
oder. Wir haben die ersten, also Kaffeeklatsch, die ersten paar Jahre in Wiesbaden gedreht und sind dann aber nach Berlin in die Bavaria Ufa Studios in Tempelhof und die ganzen Sendungen sind hier entstanden und ich habe hier ja auch immer viel Theater gespielt. Ich habe die letzten 20 Jahre ja in Köln gar nicht gearbeitet, außer kurze Zeit mein Café gemacht.
Ja.
Was ich mit meiner Tochter zusammen da hatte. Und ich möchte jetzt aus Berlin nicht mehr weg. Und Berlin ist ja dadurch, weil ich hier immer so viel hatte, damals die ganze Musikzeit ja auch, waren wir ganz viel in Berlin.
Ja.
Und ich habe mich auch hier immer sehr wohl gefühlt, mit Mauer, ohne Mauer und kenne Berlin auch in allen Aggregatzuständen seit Anfang der 70er Jahre. 1970er Jahre. Und ich fühle mich hier so angekommen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr hier weg und jetzt habe ich so ein kleines Wohnungskonzept da für mich und bröttel da so vor mich hin und bin jetzt ja während Pandemie auch wieder viel unterwegs, also von daher.
Du hast auch mal in Brüssel gelebt, eine Zeit.
Ja.
Was, wie,
ich hatte,
warum denn Brüssel?
Da fange ich wieder da an. Ja, es war einfach so die Zeit damals in Köln, wo wir in Köln, das war auch so eng.
So Köln-Koller.
So, und dann hatten wir da so einen Lagerkoller. Und dann haben Freunde und Dirk Bach und ich da eine Wohnung in Brüssel gefunden von Freunden. Und die dann sagten, nimm doch die Wohnung da.
Das ist natürlich geil. Köln-Brüssel, TGV.
Ja, wir sind immer noch mit Autos gefahren.
Also, ja,
ich bin ja nachtblind, aber die Autobahn war ja beleuchtet. Ich musste nur bis Aachen, fand der Wagen alleine und dann über die beleuchtete Autobahn die nach Brüssel Autobahn. Rein. Genau, über die orangene Autobahn. Das war auch toll. Ging nur bis Lüttich, glaube ich. Da war die Trasse bis Aachen noch nicht fertig.
Ah, okay, verstehe.
Es war nicht so ein großer Zeitspannlauf. Wir sind auch viel mit dem Zug dann gefahren. Ja, das stimmt schon. Aber ganz oft sind Dirk und ich abends nach der Vorstellung in Köln im Schauspielhaus. Dirk hat ja da auch gearbeitet.
Ja.
Und da sind wir in den Wagen und sind dann nach Brüssel in die Wohnung. Und wenn spielfrei war, waren wir so und so dann immer in Brüssel. Weil Brüssel ist auch ein klein, auch nur 1 Million Einwohner, aber doch ein bisschen anders. Internationaler, ja. Und das Essen ist besser, und auch nicht so teuer wie Paris, und Brüssel war wirklich eine super schöne Zeit. Und dann hat der Dirk damals die Wohnung aufgegeben und dann sind da, aber da ist Simone Borowiak eingezogen mit ihrem damaligen Mann, heute heißt sie ja Simon Borowiak, und die haben die Wohnung übernommen und ich habe eine kleine in der Nachbarschaft dann genommen. Und bin dann da noch, ich glaube, noch mal 5 Jahre oder 6 okay. Jahre in Brüssel geblieben, was sehr schön war.
Ja, das glaube ich.
Es war wirklich eine tolle, Brüssel war wirklich eine super Zeit.
Ja.
Dann kam aber, ja, dann wurden es irgendwann der Adressen zu viel. Ich wollte Köln auch nicht aufgeben. Also ja. Köln hat dann mein damaliger Mann gelebt. Weil der auch in Köln gearbeitet hat, der war dann öfter, aber wir sind jede freie Minute nach Brüssel. Ja. So. Und das war sehr schön.
Viel unterwegs gewesen, meine Liebe. Du hast auch mal gesagt, du hast genug Karneval gefeiert. Du brauchst. Entschuldigung, habe ich jetzt gerade gesagt, wo du das Kölsch.
Ja, ich hatte Kölsch gerade trinkst. Jetzt redet Bokelberg gedacht. Jetzt trinke ich schnell einen Schluck Kölsch.
Lass doch mal die Bokelberg mal reden. Du hast in einem Interview gesagt, ich habe genug Karneval gefeiert. Das ist, weil du jetzt auch in Berlin bist und so, und dann irgendwie nicht mehr zum Karneval nach Köln hochfährst oder so.
Nee, ich habe wirklich genug Karneval gefeiert in meinem Leben. Ich brauche nicht mehr. Und
aber es ist doch das schönste Fest der Welt.
Ja, es ist das schönste Fest der Welt. Naja, der Welt will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall das schönste Fest von Köln. Ich bin noch mal im Zug mitgefahren. Christoph Kuckelkorn hatte mich da eingeladen. Und
wirklich?
Ich bin zweimal gefahren und zweimal gelaufen.
Ach, da bin ich richtig neidisch. Ich wollte schon immer mal beim Rosenmontagszug mitlaufen. Ja,
irgendwo müssen auch 37 Jahre Köln für gut gewesen sein, dass ich da 4-mal im Rosenmontagszug mitgelaufen bin und 2-mal gefahren. Und dann Christoph Kuckelkorn,
also für alle Nicht-Kölner, der ist so der große Zugleiter in Köln, der
genau,
immer so.
Der war Zugleiter, der ist der große, also Kuckelkorn, die große Bestattungsfirma genau. In Köln, also der hat auch noch Onkel, Brüder, ja. Väter, Tanten, die auch Beerdigungsinstitute haben in Köln, also Kuckelkorn ist eine Beerdigungsdynastie.
Ja.
Und der arbeitet halt sehr viel in Köln, wie alle Unternehmer, das muss man auch sagen, alle großen Unternehmer in Köln oder Kölner Unternehmer müssen
Naja, absolut.
Im Kölner Karneval mitarbeiten.
Da werden die wichtigen Geschäfte gemacht.
Da werden die wichtigen Geschäfte gemacht, ja. Ganz genau. Und wenn du da nicht teilnehmen willst oder das nicht möchtest, hast du es in Köln als Unternehmer auch schwer, ja. Muss man wirklich sagen. Also da sind nicht umsonst sind die ganzen Fernsehintendanten, Chefredakteure, Schallplattenfirmen damals noch, ja. Und die großen künstlerischen Theaterchefs und so müssen Anführungsstrichen, im Karneval mitarbeiten oder sein, damit das funktioniert mit der Geschäftswelt in Köln.
Na.
Und ich habe das ja ganz gerne auch gemacht und so. Und das war für mich ein großartiger Abschluss nochmal. Ich weiß auch nicht, wann das war. 2000 vielleicht.
Ja. Da bist du zum Abschluss nochmal mitgefahren.
So, da bin ich nochmal mitgefahren. Ich bin sonst immer geflohen, weil ich habe ja immer in der Innenstadt gewohnt in Köln. Und du kannst ja in der Innenstadt eine Woche lang nichts machen, außer feiern.
Ja.
Fast alles hat zu. Die Kassiererinnen in den Läden sind kostümiert und betrunken. Ja. Die Läden sind in der Innenstadt, also am Zugweg, auch alle verbrettert. Alle U-Bahn-Schächte sind verbrettert. Die Straßenlaternen werden abmontiert. Und das ist so ein bisschen Nachkriegsstimmung, wenn da gerade keine Luftschlangen oder so durch und Fahnen durchlaufen, ist es schon. Und ich habe da immer gewohnt, also man muss eine Woche muss man raus und dann muss man sehen, dass man noch zum Bahnhof kommt, weil ja alles abgesperrt ist, weil da auch natürlich um den Bahnhof rum die Züge, es gibt ja nicht nur den Rosenmontagszug, es gibt ja mehrere Züge, die den Zugweg in Anspruch nehmen. Und das ist abgesperrt. Da kommt man auch nicht mehr zum Bahnhof. Also ich hatte ein paar Engagements mal in der Karnevalszeit in Hamburg.
Ja.
So, und dann sagen die, kann man da vielleicht einen Tag vorher kommen? Also Montag ist schlecht, da kann ich nicht. Dann sagen die, wie, da können die. Na, ich komme da nicht raus.
Ja.
Also man kommt auch aus der Innenstadt nicht, man kann nicht laufen, man muss Koffer tragen, Taxen fahren da ja nicht, Autos fahren da nicht. Und das ist ja jemand von außerhalb wirklich schwer zu erklären. Es ist eine Woche Ausnahmezustand.
Ja, absolut.
Und da ich auch immer in der Innenstadt gewohnt habe, ja ganz lange auch, habe ich mit dem Dirk, wir haben ja in der Friesenstraße gewohnt. Und da steigst du dann, wenn du da rauskommst, mittags, erstmal über drei Leute, die da liegen, dann natürlich durch die ganzen körperlichen Ausscheidungen, die da auch liegen, Konfetti und so weiter, Leute vom Feiern, also muss man ja auch erstmal drüber.
Ja.
Und damit man rauskommt, dann wieder rein. Mit dem Hund war das immer ein Gedöns. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich bitte spätestens donnerstags, also vor der Karnevalswoche, möchte ich gerne nach Ibiza. Und dann möchte ich raus und habe es auf Ibiza dann im dritten Programm im WDR im Fernsehen gesehen. So, aber ja, es ist nicht so ganz einfach in der Karnevalszeit in der Kölner Innenstadt zu wohnen.
Immer hast du ja auf Ibiza schön das Motto-Lied vom Fussi Schulche.
Ja, genau.
Von den Nikuta.
Ah, Marie-Louise, ja. Gott hab sie selig.
Ja.
Die mochte ich sehr gerne, war eine tolle Frau.
Ja, glaube ich auch. Ich habe ja einmal eine Karnevalssingle gemacht, Karneval ist für mich das Schönste, was es gibt. Ich fahre ja auch jedes Jahr nach Köln. Ja,
wenn du in Wesseling geboren bist, natürlich.
Ja, ich fahre jedes Jahr nach Köln. Eine Freundin von mir wohnt am Eigelstein, bei der wohne ich dann immer die ganze Woche.
Ja.
Und das ist die schönste Woche
Und du fährst dahin.
Ja,
aber du hast doch auch immer Karneval gefeiert. Dir wurde das nicht so viel. Naja, gut, ich verstehe das von hier aus eigentlich auch. Dann wird... Und wenn der Trömmelsche geht, das ist ja das berühmte Motto, dann ist es schon so, der Stornmer Alparat. Das ist schon so. Das
herrlich.
Geht mich auch an. Aber ich möchte diese, das Laute und du kannst nicht einkaufen gehen und, also, das, wenn du in der Innenstadt wohnst, hast du ja nicht den Abstand.
Ja, aber es ist ja da am Eigelstein. Also, wenn ich bei ihr penne, da ist am Viva Fastelovend, Weiberfast nach Donnerstag, erster Tag, kommen immer die ganzen Trommelgruppen, die jetzt das Ganze ihren einen Rhythmus geübt haben und stellen sich in die Eigelstein-Torburg, weil die so schön heilt, und spielen ab morgens um 10 wird da durchgängig getrommelt.
Ja.
Das ist wirklich Gaga.
Klar.
Aber ich finde es total super.
Es ist natürlich was anderes, wenn man da hinfahren kann als wenn man da drin wohnt, wenn einem da, oder du musst arbeiten oder musst irgendwas machen oder so, wo du denkst, boah, ey, jetzt geht's dir aber wirklich auf den Geist. Ich will so, und dann klingeln natürlich alle Leute, wenn du am Zug bist und die wollen dann an die Fenster oder können wir die Fenster kaufen und so, aber du weißt, wenn man das macht, das hat man ja gemacht, haben wir gemacht. Ich habe ja vorhin auch lange in der Breitestraße gewohnt, das ist ja da gleich in Grün. Da haben wir das mal gemacht, da haben wir gesagt, WG, drei Freunde, da haben wir gesagt, boah, geile Zeit, da können wir uns doch richtig Kohle verdienen. Die Fenster pro Person 50 Euro.
Ja.
Ne?
50 Mark.
50 Mark. Ja, ja. So, das war völlig okay. Dann haben sie gesagt, ja klar, machen wir und ihr müsst Getränke. Und dann haben wir schon, da hatten wir nur gesagt, wir nehmen die Teppiche raus beim ersten Mal. Dann haben wir das nochmal und da haben wir schon so Planen ausgelegt. Ne? Und, aber du brauchst die komplette Kohle, um nachher deine Wohnung zu renovieren. Da hatten wir nichts gewonnen. Da sind wir von Essen gegangen, das war's. Dann war die Kohle wieder weg. Und es waren aber 30 Leute in der Bude, verstehst du? War wir richtig. So, aber das Geld war weg, weil du neu streichen musstest, mal Fußboden, neue Teppiche kaufen, Küche war verranzt und so. Also, so. Naja. Aber,
Ich fand das früher immer schön. Ich gehe mittlerweile nicht mehr zum Rosenmontagszug. Da bin ich früher immer gerne hingegangen, habe mich Severinsstraße hingestellt. Meistens, also hat ja jedes zweite Jahr da geendet und das andere Jahr immer da gestartet. Mittlerweile startet er ja nur noch da, weil der WDR nicht gegen die Sonne filmen will am Dom. Deswegen haben die gesagt, bitte geht immer da los. Aber es war immer so schön, wenn er da geendet hat, weil dann sind die auf den Wägen auch alle schon besoffen, dann ist allen alles egal und dann ist das wirklich ein großes Fest. Und was mich aber so nervt heutzutage beim Straßenkarneval, gerade beim Rosenmontagszug in Köln, es gibt keinen Ort mehr, wo du an die Straße kommst, wenn du nicht auf eine Tribüne eingeladen bist. Die pflastern alles
so, ehrlich,
zu mit diesen
so?
Bezahlten
mit
Tribünen.
Den
und so Lastwagenhängern, wo dann auch, wo man auch bezahlen muss, wo man eingeladen sein muss. Es gibt kaum noch freie Plätze, wo die normalen Lücks sich hinstellen können.
Ja.
Und die drei Plätze, wo das möglich sind, dann so eng und voll und dann prügeln die sich um die Kamelle und so. Das ist auch nicht mehr schön, wirklich so, ne?
Aber das war auch immer so. Ich hatte ja das Glück und habe lange, also Jahrzehnte immer am Zugweg gewohnt.
Ja.
Also was heißt das Glück? Also ich fand das immer extrem anstrengend. Das ist für Leute, die dann nach Köln in die Innenstadt fahren, ist das vielleicht lustig, aber wenn du da wohnst, 20 Jahre, also Friesenstraße habe ich 20 Jahre gewohnt, Breitestraße habe ich auch 10 Jahre gewohnt, bestimmt, wenn nicht länger.
Ach, Friesenstraße hätte ich auch kennen. Das war meine große Lieblingsstraße damals in Köln.
Ja, das war auch schön, aber an den Wochenenden hattest du ja auch immer Karneval.
Naja.
Weißt du, du hattest jedes Wochenende Karneval, also es war ab Freitag ging es dann los auf der Friesenstraße und im Sommer konnte ja kein Auto mehr da durch. Und das hattest du dann den ganzen Sommer und dann ging die Session los. Und dann, so, also es war, Es ist sehr schön, aber du hast auch wirklich, es ist einfach ziemlich laut immer.
Ja, das stimmt. Aber also wie gesagt, wenn ich dann da am Eigelstein bin und auch wenn wir dann so keine Lust haben loszugehen, dann kann man da, geht man ins Kattwinkel oder ins Gräßberger. Man hat immer zwei, drei Kneipen, wo man immer hingehen kann und so.
Das stimmt.
Wo man immer schön feiern kann. Also das ist echt, das genieße ich total.
Naja, vielleicht kommt das ja wieder, dass ich da hinfahre.
Ja,
aber
unbedingt.
Das ist eine Sache, die ich nicht unbedingt vermisse.
Sag mal, auf der Friesenstraße, da hatte doch der, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er hieß, der Thomas, der hat
Hackenberg?
Hier bei, war das Hackenberg, der hier bei Gerd Müller-Gerwes in der Sendung war,
Thomas,
der das Quiz-Taxi auch gemacht hat.
Thomas Hackenberg.
Ja, der hatte doch da so ein spanisches Lokal, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, genau. Da habe ich mich abends zufällig getroffen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da ist ja jetzt der Australier drin, ne?
Ja.
Ist das nicht? Nee, ist gar nicht wahr.
Das
war weiter runter.
Zwei neben dem kleinen Köln.
Hackenberg war, genau, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das hieß. Ja, das hatte der sehr lange.
Da bin ich immer, glaube ich, auch Karneval.
Das kann sein, ja klar.
Wir sind Karneval immer auf die Friesenstraße, dann auch, als das Goldfinger noch ein Puff war und so.
Genau.
Sind wir dann da auch noch rein, um Kölsch zu trinken. Und so. Da hat sich eine bei einem Kumpel von mir auf den Schoß gesetzt und ich habe getrunken und habe nur Fragmente der Gespräche mitbekommen. Und dann höre ich plötzlich, wie sie zu ihm sagt, Karl-Heinz, gib mir deine Nummer, ich meine das ernst.
Ja.
Das war sehr,
das
sowas
war
erlebt
auf
man
der
nur
Friesenstraße vor der Tür, sowas zwei, also ein Mäuschen und ein Kätzchen, zwei Frauen und die eine beugte sich über, da waren weiter unten ein Stück bei uns vom Haus, waren so Waschbeton mit Blumen. ja. so drin. Und da sagte das Mäuschen zur Katze, Renate, wenn du kotzen musst, dann kotz.
Sätze, die so nur in Köln fallen.
Und das war mittags. Also du hast ja, darfst ja nicht vergessen, die Session ist ja sehr lang und dann fangen Anfang Januar ja schon Satori-Säle und die ganzen Sitzungen statt. Und dann hast du natürlich tagsüber, weil meistens ist es Dreigestirn im Dorinth, früher Interconti Hotel, die wohnen da und die fahren dann natürlich da auch immer und dann fahren sie bei Christoph Kuckelkorn am Beerdigungsinstitut, wo ich ja gegenüber gewohnt habe. Und der andere Kuckelkorn, da fahren die natürlich vorbei und da kommt dann Musik und dann kommt und dann bleiben die da stehen, so. Und du hast dann natürlich, ab morgens fangen die Sitzungen an, da sind die mittags stramm. Und dann hast du in dem Kostüm natürlich, und das ist dann ganz normaler Januar, Mittwoch oder so, oder vielleicht Freitag, oder, da hast du natürlich dann Kätzchen und Mäuschenengel beim Waschkübel und Gott und reihern da rein. So, dann musst du ja dann auch mal jemanden erklären. Das ist da noch schöner als am Karneval selber. Also, wie gesagt, die Session ist ja in Köln so lang und dann, das wissen ja auch wenige, der Karneval fängt in Köln ja nicht an dem Donnerstag an, sondern das ist ja schon, die Sitzungen sind ja viel früher.
Ab 11.11.
Ganz genau. Nur meinen Sie, im November und Dezember sind keine Sitzungen. Ja. Die fangen dann Anfang, ich glaube am 4. oder am 6. Heilige Drei Könige. Ja. Da gehen die Sitzungen dann los, ne? Und dann hast du dann schon mal die Szenerie vor der Tür. Dann kommst du da raus und kriegst so eine Ladung Konfetti ins Gesicht und Leute sagen, der Morgenstern war früher auch mal besser drauf.
Oh, herrlich. Ich bin auch früher immer, da gab's die beste Pizza in Köln, am Klapperhof. Da war auf der Ecke so eine Pizzeria. Also wenn man die Friesenstraße so lang
mitnehmen. Ah, natürlich.
Also wenn man da so Pink Champagne genau. ist, auf der linken Seite, auf der Ecke.
Ja, genau.
Ja, die war super. Und dann abends immer Würstchen Willi natürlich.
Das konnte ich nachher nicht mehr. Danach habe ich aber Würstchen Willi, hatte ich, glaube ich, meine Lebensmittel vergiftet. War ich ja nicht der Einzige. Da sind ja, glaube ich, sogar welche gestorben. Ich glaube, wisst ihr, Willi hat immer das abgelaufene Zeug verkauft, eingekauft.
Gute Kringelburger.
Ich glaube, das war's. Ich glaube, da bin ich fast mal dran gestorben. An einem Kringelburger. Weil man das ja morgens um 7 fiel man ja von gegenüber, meistens da aus den Diskos raus. Und dann musste man noch so einen Kringelburger essen. Na. War aber schon ziemlich angeheilt, sag ich jetzt mal.
Da haben wir auch mal einen Abend zusammen verbracht und getrunken. Da war doch dann da, wo es, oh Mann, also quasi beim Würstchen Willi direkt um die Ecke, da wo dann, wo es Petit Prince auch war und so.
Ach, Petit Prince, da hatte ich mal Lokalverbot.
Und da, ja. Und da hat doch, da war doch auch mal ein Theater.
Da war Walli auch mal eine
Zeit, da war Walli auch mal. Und da haben wir uns mal auf der Premiere zu Rocky Horror.
Von Walli?
Ich glaube nicht, dass das von Walli war. Ich glaube, das war eine externe Produktion. Irgendwie war da mal eine Rocky Horror Produktion, lief da mal. Da haben wir viel angestoßen an dem Abend.
Und überlege, ja, aber was soll denn das gewesen sein da?
Da war einfach so ein Theater.
Ich aber das war doch Bockmeier.
Nee, Scala war doch weiter oben am Ring.
Naja, Walli war vorher da weiter in die Richtung Pesch. Da hatte Walli, da hat die Tarzan gemacht, hat die da, doch, da hat die auch Rocky Horror gemacht, glaube ich. Aber das war nicht da, wo wir...
Also vielleicht war es auch, keine Ahnung, also kann ich jetzt nicht hundertprozentig...
Ich glaube, war das nicht Tarzan?
Aber, also ich war bei Rocky Horror, das weiß ich noch.
Wer hat denn da gespielt?
Das weiß ich nicht. Aber da haben wir beide einen lustigen Abend gehabt.
Ich dachte, das wäre bei Backfahren gewesen. In der Backwand-Disco.
In der Buggy.
Ja, in der Buggy. Dachte, da wäre das gewesen. War das bei Walli? Nein, natürlich warst du da eingeladen von Walli. Walli und Rolf, die hatten, unten haben die Geierwalli gespielt. Da hat die Sandy Beach, Sandra Steffel, hat die Geierwalli da gespielt, in einer Neubesetzung eben. Und oben wurden die großen Musicals gespielt.
Ja, kann sein, ne?
Ich glaube, da war das. Und das war auch in einem dieser alten Theater. Das war das erste, was Walli und Rolf, als die aus der Filmdose raus sind, da gepachtet haben.
Ja.
Das war dieses Riesending. Und das hat ja auch nicht funktioniert.
Ja.
Da mussten die dann nachher zumachen, obwohl die da einen sehr reichen Sponsor hatten.
Ja.
Aber das mussten die zumachen. Und dann kam ja erst das Scala. Scala war jetzt zum Schluss, und ich glaube, das machen die Kollegen immer, die jetzt werden Pandemie machen,
naja.
Toi, toi, toi,
naja.
Ich weiß es nicht. Und da hatte man sonst, das war dieses große Theater, da sollte ich ja noch Tarzan spielen, ich wollte ja dann nicht zurück.
Ja.
Nach dem großen Streit, aber sonst weiß ich nicht, was da noch für ein Theater war. Nee, das war schon Walli. Und die hat da Rocky Horror, hat die doch da gemacht.
Ja, dann war das von Walli. Aber das war doch da vorne, da neben dem Petit Prince. Also quasi.
Genau, ja.
Gegenüber vom Nachtflug.
Ja. Genau. Ja, so ein altes Kino eben.
Genau.
Mhm. Wie das allerdings hieß, weiß, kriege ich im Moment nicht auf die Reihe.
Da hat dann irgendwann, später hat dann da ein Dollhaus drin eröffnet.
Genau, das war danach.
Ja.
Genau, hast recht. Als die da raus sind, das hat ein bisschen gedauert, bis die dann das Scala dann aufgemacht haben.
Ja.
Und da war dann das Dollhaus drin.
Genau.
Da war ich nie drin.
Da war ich auch zur Eröffnung.
Leider.
War ich zur Eröffnung eingeladen.
Guck mal.
Seltsam.
Da hatte ich am Ende keine Zeit. Das weiß ich nicht. Wo ich da war. Aber da wäre ich gerne rein.
Ja, das glaube ich. Das war auch wirklich sensationell, dieser Eröffnungsabend. Das hat die Welt noch nicht gesehen.
Ja,
aber das ist mir immer so in Erinnerung geblieben, wie wir beide da bei Rocky Horror irgendwie nach der Show standen und uns Verzeltsche erzählt haben.
Kölsch, also ich meine, ich war ja auch mal, das bin ich mir aber nicht sicher, war ich bei dir in der Sendung bei Viva? War ich da bei dir mal? Ich war auf jeden Fall beim Stefan.
Na?
Und war bei Eni.
Ja, bei mir warst du, glaube ich, nicht.
Nee, glaube ich nicht. Bin mir nicht sicher. Aber wir haben uns natürlich oft in Köln gesehen.
Na, ja, eben. Na, ja.
Das stimmt.
Normal.
Das ist war normal. Natürlich.
zum Abschluss noch eine kleine Sache.
Ein
noch.
Bonbon?
zum Abschluss ein Bonbon und eine kleine Geschichte. Also ich könnte auch noch den ganzen Abend mit dir quatschen, aber du musst
ja
einfach immer noch mal wiederkommen.
Wir müssen, genau.
Dann
sehr gerne.
Wir das nochmal.
Ja.
Aber eine Sache noch, und zwar, weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, dass man ja im Laufe eines Lebens, wo man viele verschiedene Jobs auch ausprobiert und macht und so, da macht man ja zwischendurch immer wieder so ein bisschen Quatsch. Es gibt immer wieder Jobs, wo man am Ende denkt, ich weiß nicht, warum ich das damals zugesagt habe. Das denkt man manchmal, also mir geht es auch manchmal so, dass ich das während den Jobs dann denke. Dann sitze ich da und denke so, wie bin ich eigentlich genau hier gerade gelandet?
Also, ja. Naja, aber da bin ich jetzt gespannt, wo du drauf hinaus willst.
Deswegen, ich würde gerne wissen, ob du einen ähnlichen Gedanken hattest, als du, 2012 eine Lesung in der Bettenabteilung eines Möbelhauses in Geldern gehalten hast.
Ach, das war doch meine berühmte Lesetour. Das habe ich sehr gerne gemacht. Und zwar nicht nur da, sondern das habe ich über Jahre gemacht.
Ja.
Im Bett mit Ralf Morgenstern.
Ja.
Aber
hast du das immer in Möbelhäusern gemacht?
Ja, und zwar war das mit der Firma Trecker. Das ist auch in Köln entstanden. Beim Einrichtungsladen hatte er die Idee, der Türnich, den Laden gibt's auch immer noch, ein Einrichtungshaus, und der fing da an mit der Firma Trecker. Die machen Trecker de Paris, die machen super tolle Matratzen.
Ja.
Und dann hat der Tönig gesagt, hör mal, pass auf, ich mache hier mit Trecker, kannst du nicht vorbeikommen, kannst du mal lesen im Bett oder so, aber echt, also weißt du, so. Und dann rufe ich den Zick an und dann…
Zick war der wichtigste Pressefotograf in Köln.
Ja.
Gott hab ihn selig.
Gott hab ihn selig.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen. Was soll ich denn? Ja, müssen wir mal gucken, vielleicht hast du irgendwie Geschichten mit Bett, wo es um Bett geht oder so. und dann kannst du das da lesen. So. Und dann war das, die Leute fanden das alle ganz toll. Dann habe ich so Bettgeschichten haben wir da rausgesucht, wo irgendwas, wo es ums Bett ging, ja, und so weiter. Und dann noch andere Sachen. Da habe ich Martenstein gelesen, diese wunderbaren kleinen Glossen, diese richtigen Kurzgeschichten. Ja. Ja. Und dann von Loriot natürlich
den Bettenkauf.
Genau, den Bettenkauf. So. Und dann war das sehr erfolgreich. Die Leute haben geschrien und fanden das alles super. Und dann war natürlich auch der Vertreter von Trecker da.
Ja.
Und dann sagte der, Morgenstern, sollen wir das nicht mal woanders machen?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, müssen Sie mal mit meiner Agentur sprechen. Muss mal sehen. Dann habe ich das mit meiner Agentur besprochen und gesagt, okay, der will das jetzt in diversen Bettenhäusern machen oder Möbelhäusern. Ja. Was können wir da machen? Und dann haben wir da ein Programm ausgearbeitet und haben wir das gemacht. Und das war sehr erfolgreich. Ich habe allerdings nicht mehr als so 4 Termine im Jahr gemacht.
Ja.
3, 4 Termine. Und dann kam der hieß auch Ralf, der von Trecker, der das gemacht hat, der kam dann auf mich zu und sagte, hör mal, pass mal auf, das ist jetzt so erfolgreich, wir müssen da mehr machen. Und dann saß ich so nach dem Motto, was mache ich hier eigentlich? Und da habe ich gesagt, nee, also mehr kann ich nicht machen, ich mache 4 im Jahr und ansonsten guck doch mal. Und dann hat er, dann boomte das mit anderen, dann hat der mit Hohecker, dann die Susanne Fröhlich, Autorin, hat ihre eigenen Sachen da gelesen und dann wurde bei Trecker eine riesen Lesefamilie.
Ja.
Dann kam noch ein ganz berühmter Karikateur, Zeichner dazu, der hat dann Sachen da gezeichnet und dann wurde das immer größer und ich habe dann immer nur so 2 dann im Jahr gemacht oder so. Das haben wir jahrelang, ich glaube über 10 Jahre gemacht.
Aber das war dann richtig, das waren richtige Lesungen, also so bestuhlte, wo die Leute dann…
Ja, genau.
So, weil das wirkte so in diesem Artikel, als würdest du so am langen Samstag im normalen Publikumsverkehr auf einem Bett sitzen und aus dem Buch vorlesen.
Ja, ich meine, so war das auch. Also, aber es waren, die Leute waren eingeladen.
Ja,
also,
okay.
Das war so, dass das ein Abend für Kunden war eigentlich.
Ja, ja,
ne? Das waren, da wurden Kunden eingeladen, dann gab's da
Häppchen,
was zu trinken, Häppchen und so weiter. Und dazwischen drin habe ich so 3 so Stücke gemacht, 10 bis 20 Minuten gelesen.
Ja, ja.
Und das war super.
Ja.
Das war richtig schön. Und ich hatte Treckermatratzen, die hätte ich mir nie erlaubt. Ich hatte eine Treckermatratze, die habe ich mir bei Pesch damals noch gekauft.
Ja.
Da habe ich aber für gespart. Die kostete 1000 Mark.
Krass.
So, und die war geil.
Federkern
und dann
was? Federkern oder was?
Ja,
war
ja, natürlich. Ja, ja. Taschenfederkern und biologisch abbaubar, wie die alle sind. Musste nur die Federn rausnehmen. Also die Sprungfedern.
Ja, ja.
Und Rosshaar und das Ganze auf dem Kompost werfen.
Ja.
Und da bin ich dann durch eine andere Freundin in Berlin, die ein Hestens Bettengeschäft hat, dann zu einer Hestensmatratze gekommen. Also so, das war ein Geben und Nehmen und ich habe die teuersten Matratzen dieser Welt und schlafe seitdem wie in Gottes Schoß. Also es hat alles auch was Gutes.
Das ist auch schön. Das ist aber ein schöner Abschluss, ein persönlicher Abschluss.
Ja, danke.
Dieses Gesprächs. Ralf, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
Nils, vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war ganz toll.
Fand ich auch.
Ich könnte jetzt, wenn ich noch einen Kölsch kriege, könnten wir auch noch.
Ich habe noch einen Kühlschrank voll, aber das spare ich zum nächsten Mal auf. Mal stehe ich uns dann stehe ich uns auch hier den Schnaps auf den Tisch und dann packen wir mal richtig
aus. Ja, Schnaps bin ich ja nicht so gerne. Also Schnaps so zum Essen, aber so nachher zum Ausgehen Schnaps.
Das ist immer mein Untergang.
Ja, das ist nicht nur dein oder mein Untergang, das ist überhaupt der Untergang. Aber wenn du viel in Österreich arbeitest oder wenn du viele mit, die fangen ja morgens um 11 ist schon Schnaps an.
Und bei Loni und so.
Ja, natürlich, da gibt's sofort Schnaps an. Das Gute daran ist, dass die ja alle selber brennen.
Ja.
Weißt du, da ist nicht so viel Parfum drin, da sind nicht so viel Zusätze drin und so.
Dafür kannst du aber auch einen halben Tag nichts mehr sehen.
Das stimmt, wir tragen jetzt alle Brillen. Wenn ich mich so umgucke.
Vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist,
Ralf. Es war sehr schön.
Bis ganz, ganz bald.
Ich wünsche dir ein super 2021.
Das wünsche ich dir auch.
Erfolgreich und viel
Gesundheit. Wir ziehen dann einfach Bilanz nach einem Jahr.
Wieso? Nach einem Jahr oder auch nach einem halben Jahr. Ich muss mal gucken,
absolut.
Was das, so kommt.
Genau, das machen wir.
Toi, toi, toi.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Bis bald. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis bald hier bei der Nils Bokeberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.